together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Wir sind wieder da. Neue Woche, neue Folge. Und bei uns ist, wir, das sind die Brenda und ich. Fast hätte ich sie noch vergessen. Ich habe daran gedacht. Yes. Also, hallo Brenda, schön, dass du auch wieder da bist.
Hallo Christiane, schön, dass du da bist.
Danke. Und wir haben unsere Gästin bei uns, und zwar die Claudia. Hi Claudia.
Hallo.
Die Claudia, damit ihr auch ein bisschen wisst, wer das ist. Die Claudia ist 50 Jahre alt. Bald, sage ich jetzt.
Ist okay, ich habe gesagt,
ja,
alles gut.
Alles gut. Und ihres Zeichens Direktorin im NEOS Parlamentsclub.
Genau.
Ja. Und die Brenda wird jetzt auch gleich erklären, worüber wir mit dir reden wollen.
Wir haben sehr lange herumgetüftelt, wie wir die Überschrift benennen, weil, ja, also der Hintergrund ist, dass wir uns gedacht haben, du bist ja nicht Politikerin an sich, du arbeitest in der Politik. Mhm. Und das ist natürlich ein Unterschied im Leben. Und du hast auch schon mehr Stationen miterlebt, also auch Entwicklungen in der Politik. Mhm. Deswegen haben wir es die Überschrift genannt, mhm. Coordinating Chaos, Politik als Arbeitsplatz.
Okay.
Und eigentlich wollten wir eigentlich mit dir plaudern, wie das so ist, irgendwie hinter den Kulissen zu spielen. Mhm. Und wie Politik funktioniert in Österreich eigentlich, mhm. weil wir sehen eigentlich nur das Ergebnis.
Ja.
Wir sehen eigentlich nicht, was da noch alles dazugehört, mhm. und auch wie dein Weg in die Politik war. Mhm. Ist auch irgendwie spannend. Aber zuerst haben wir die Questions to go.
Ah, ja, genau.
Und wir haben ganz neue für dich, die sind eigentlich ziemlich spannend.
Das heißt, die Vorbereitung war komplett sinnlos.
Ja.
Passt, mag ich gern.
Erste Frage. Zirkusdirektorin oder Dompteurin?
Puh, schwierig, weil ich Zirkus nicht gern mag. Dann würde ich dann nämlich die Dompteurin.
Womit kann man dir eine Freude bereiten?
Das ist eine urschwierige Frage für mich. Mit einer Reise.
Gibt es etwas, das du im Leben unbedingt einmal ausprobieren möchtest?
Ganz vieles. Das mit den Nordlichtern ist noch so ein furchtbares Thema, das offen ist.
Als Kind wollte ich werden?
Ich wollte eigentlich Kreislerin werden. Also ich bin in Hütteldorf aufgewachsen, also wirklich in so einem noch recht verschlafenen Eck. Und ich war mit meiner Großmutter immer einkaufen und da hat es noch so ein richtiges Milchgeschäft gegeben, den Löffelmann. Und da wollte ich immer so Kreislerin werden, weil das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Die hat irgendwie alles gehabt und war die ganze Zeit nur am Tratschen.
Nehmen wir an, du darfst ein Jahr lang in der Vergangenheit leben. Welches Jahr würdest du dir aussuchen?
Ich möchte gar nicht in der Vergangenheit leben.
Singen oder tanzen?
Singen.
Altes oder neues Parlamentsgebäude?
Du meinst jetzt renoviertes oder wie?
Ja.
Neues.
Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
In meinem Kühlschrank ist immer Cottage Cheese.
Die blödeste App auf deinem Handy?
Die blödeste App auf meinem Handy ist, ja, Two Dots. Ja, das ist,
oh mein Gott, das ist das schlimmste Spiel.
Das ist das schlimmste Spiel ever, ja. Habe ich von der Fanny und der Magdalena Brottrager geerbt und ich bin gerade seit 3 Wochen wieder an einem Level dran und ich krieg's nicht. Das ist die blödeste App, die es gibt. Two Dots. Lasst es. Aufruf an alle. Nie installieren.
Tut es nicht. Was ist ein Mittel gegen Schlaflosigkeit?
Ein Mittel gegen Schlaflosigkeit ist ein erfüllter Tag. Ja? Also einfach ganz viel am Tag machen. Ja?
Wegfahren oder wiederkommen?
Wegfahren.
Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche Situation wäre das?
Es wäre meine Hochzeit, weil ich habe nämlich nicht einmal Hochzeitsfotos.
Danke sagen möchte ich.
Danke sagen möchte ich meinem Mann.
Du hast uns einige Fragen schon aufgegeben zu unseren anderen Fragen, die nämlich ziemlich lang sind.
Ups.
Aber wir sind immer sehr kreativ.
Alles gut.
Aber die Christiane hat
die Einstiegsfrage.
Ja.
Mit Milch und Zucker Einstiegsfrage. Und zwar, was ist oder war ein guter Kaffee für dich?
Also auf die bin ich ein bisschen vorbereitet, wenn ich das so ehrlich sagen darf. Ja, weil ich also schon jemand bin, der also immer großen Wert drauf legt, dass er da irgendwie nicht die Supershow abzieht. Weil ich habe mir schon ein bisschen eure Podcasts angehört, finde das ganz großartig, wie man doch die Chance hat, Menschen wirklich näher kennenzulernen. Und da finde ich aber, einer der Gründe, warum euch das so gut gelingt, ist, weil ich schon irgendwie spüre, dass das eine recht authentische Angelegenheit ist und dass auch die Leute, die ihr zu Gast habt, nicht hier den großen Kaspar runterreißen. Mhm. Dieser tägliche Kaffee, also Kaffee ist ein ganz wichtiges Ding in meinem Leben und darum habe ich mich auch sehr gefreut, dass ihr mich einladet und finde euren Podcast und vor allen Dingen also den Titel so toll. Ich trinke viel Kaffee und ich trinke ihn täglich und ich trinke ihn an und für sich seit vielen Jahren ganz in der Früh, und immer, also nie zu Hause, sondern immer in einem Kaffeehaus mit meinem Mann. Also wir starten den Tag, je nachdem, wo wir unsere Arbeitsplätze haben oder wie wir die Kinder sozusagen in Schulen hatten, immer in irgendeinem Kaffeehaus. Und das war halt ganz am Anfang immer in der Nähe von der Schule, weil da haben wir quasi die Kinder in die Frühbetreuung geschickt, ne? Und haben uns halt dann noch um 7:30 oder so einfach wirklich nur für 20 Minuten ins Kaffeehaus gehauen. Das ist gar nicht so leicht, so viele Kaffeehäuser zu finden, die so früh offen haben. Und dann sind wir quasi ins Büro gefahren. Und je nachdem, wie weit wir voneinander eben das Büro hatten, also so wie halt in Wien waren, haben wir uns dann immer sozusagen irgendwie ein Café gesucht. Im Moment ist es die AIDA am Stephansplatz, weil ja auch die Kinder in dem Sinn niemanden mehr brauchen, der sie irgendwo in die Schule bringt und weil zu Hause nicht gefrühstückt wird in diesem pädagogisch wertlosen Zuhause, das wir hier haben. Also außer die Katzen kriegt bei uns niemand was zum Frühstück, dafür kriegt sogar der beste Freund unserer Katzen Frühstück. Also auf jeden Fall, wir fahren in der Früh auf den Stephansplatz, setzen uns dort meistens ans Fenster, haben dort zwei fixe Plätze, kriegen dort, ohne dass wir irgendwie ein Wort sagen, unseren Kaffee serviert. Mein Mann isst noch seine Topfengulatsche, wo ich immer die Ecken kriege und er immer das in der Mitte. Und dort, weiß ich nicht, sitzt man einfach eine Viertelstunde. Manchmal reden wir, meistens reden wir was, aber nie viel. Und jetzt auch keine wichtigen Themen oder so, aber schauen meistens eigentlich nur zu. Ich habe jetzt einen privaten Dreiecksteher bekommen von der Beate, der steht da so vorm Humanik am Stephansplatz und den schaue ich dann immer an. So fangen wir an. Und das machen wir seit, immer eigentlich, wenn wir in Wien sind. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Start und der wichtigste Kaffee am Tag. Ja.
Und wie ist das kommen, also dieses Ritual?
Naja, ich glaube, weil wir erstens einmal beide wahnsinnig gerne im Kaffeehaus sind. Wir haben uns auch im Kaffeehaus wiedergesehen, obwohl wir uns nicht das erste Mal getroffen haben im Kaffeehaus, aber wir haben uns sozusagen nach längerer Zeit dort wieder getroffen. Und Kaffeehäuser spielen in unserem Leben eine unglaubliche Rolle, lustigerweise unabhängig voneinander. Ja? Also das ist einfach so. Und weil ich jemand bin, der einfach gern weg ist, ja? Also und immer unterwegs ist und weil ich ganz offen sage, ich mir meine Sachen auch manchmal gern servieren lasse. Also das ist ein bisschen das Prinzessin-Ding in mir, ja, also ich bin wirklich jemand, der gern hingreift und auch viel Arbeit macht und ich tue viel, aber es gibt einfach so Momente, da möchte ich mich gern bedienen lassen und das finde ich im Kaffeehaus großartig und das kann man so niederschwellig und so um wenig Geld da wunderbar erledigen. Ne? Trinke nur einen kleinen Braunen, also ich bin auch ein sehr billiger Gast immer, ja, aber das finde ich einen unglaublichen Luxus, ja, in der Früh mir meinen Kaffee servieren zu lassen und das ist, ja, also fast unanständig, wie luxuriös das ist und ich leiste mir das seit vielen, vielen Jahren.
Und wie ist es dann im Urlaub, wenn es halt das Ritual wahrscheinlich nicht mehr so geht?
Naja, im Urlaub ist es so, dass ich zugebe, dass ich auch die Urlaubsorte dann noch aussuche, ob es in irgendeiner Form eine Möglichkeit gibt. Das ist natürlich, wenn man so wirklich richtig am Land ist, nicht der Fall, aber wir machen an und für sich schon sehr lange eher so Urlaub in Städten oder größeren Orten und ja, da stehen wir manchmal auch sehr früh auf und suchen uns irgendwo ein Café, das aufsperrt, ja, und machen das so und die Kinder schlafen noch, wir stehen auf, suchen uns irgendwo ein Kaffeehaus, frühstücken tun wir gar nicht, wir trinken eigentlich nur einen Kaffee und dann gehen wir wieder zurück und dann, weiß ich nicht, würde man mit den Kindern frühstücken gehen, ja, wenn es halt dort Frühstück gibt bei dem Hotel, ne, oder halt irgendwo anders hin frühstücken. Na, oh ja, wir versuchen das im Urlaub eigentlich auch irgendwie hinzukriegen. Also heuer haben wir es eigentlich geschafft, ja.
Und eure Kinder sind ja nicht so, oder waren wahrscheinlich, wie sie kleiner waren, nicht so, dürfen wir da auch mitgehen? Warum?
Nein,
dürfen?
Gar nicht, im Gegenteil. Also wir haben sicher immer das, also wir haben jetzt im Unterschied zu anderen Familien, glaube ich, das mit dieser Paarbeziehung sehr strikt gelebt. Also wir haben immer sehr darauf geachtet, dass wir, ich liebe unsere drei Kinder, ja, und ich glaube, ich bin auch jetzt keine so furchtbare Mutter, aber, und mein Mann ist auch ein sehr großartiger Vater, aber wir haben unseren drei Kindern immer, also wir haben sie nie allein quasi zu Hause lassen oder so, aber ich weiß, dass wir immer schon ein mega Geld ausgegeben haben für Kinderbetreuung oder für Babysitter oder so, weil wir ganz bewusst die Kinder nämlich nicht immer irgendwo mitgehabt haben. Also das haben wir schon gemacht und in der Früh, ja, also wie sie in Cycling waren, haben wir sie mitgehabt, das ist eh klar, ja. Aber also in dem Moment, wobei ich sagen muss, wie der Älteste ein Säugling war, war mein Mann gar nicht da. Ja, also da haben wir nicht miteinander gefrühstückt, da war er in Deutschland und ich war in Wien. Aber seit, also ich würde sagen, also wir sind jetzt nächstes Jahr 25 Jahre verheiratet, sind, ich glaube, so drei Jahre vorher waren wir zusammen, aber wir machen das jetzt sicher mit diesem gemeinsam in der Früh den Tag starten seit 20 Jahren.
Ja. Ich finde ein total schönes Ritual, eine schöne Geschichte.
Ja, also das ist mir total wichtig. Mhm. Und ich glaube ihm auch. Und wir stehen da wirklich manchmal total früh auf, ja, dass wir das hinkriegen. Weil manchmal stehen wir um 7 auf, ja, oder gehen um 7 aus dem Haus, dass wir noch geschwind einen Kaffee trinken können, bevor irgendjemand um 8 irgendwo weiter weg in einem Meeting sein muss. Ne? Mhm. Also das ist dann bei den Morgenmeetings im Wahlkampf immer ziemlich Herausforderung. Aber das kriegen wir hin. Ja? Also wir können noch Cafés um 7 aufsperren, auf Bahnhöfen zum Beispiel.
Also die Frage, wenn man mal einen Kaffee aussucht, ein gutes, wieso wohl?
Ja, ich kenne mich total gut aus mit Kaffee. Aber, ja. Also zumindest mit welchen, die total früh aufstehen. Oder gar nicht zusperren, gibt es auch. Ja?
Und du hast gesagt, ihr habt euch im Kaffee wieder getroffen.
Ja. Also,
was heißt das?
Also willst du die Geschichte von mir und meinem Mann hören?
Ja, natürlich.
Also.
Deswegen frage ich so blöd. So,
also. Die ganze Geschichte von Wilfried und Claudia geht so. Ich war eine nicht so tolle Schülerin in Mathe. Und in der Oberstufe hat meine Mutter irgendwann einmal im Penzinger Bezirksblatt ein Inserat aufgegeben, wo sie für mich einen Nachhilfelehrer gesucht hat. Ja? Und da hat sich mein Mann, der ein bisschen älter ist und gerade Matura fertig war und Physik studiert hat, gemeldet. Und hat mir als, warte mal, der ist also 64 geboren, ich 69, also quasi 5 Jahre älter. Und wie ich sozusagen in der 5. war, war der im 1. Semester TU, hat Physik studiert und hat mir irgendwie so Nachhilfe gegeben. Und das hat er gemacht in der 6. und in der 7. Und da war er halt, weiß ich nicht, wie das so ist mit Nachhilfelehrern, 2-mal die Woche da oder was, 3, keine Ahnung, hat halt mit mir irgendwie für die Schularbeiten gelernt. Und ich war ich bin immer noch eine echte Niete in Mathe. Und das hat er eigentlich ganz gut hingebracht, muss man wirklich sagen. Und ich habe irgendwie damals, ich war in einer katholischen Mädchenschule und war aber damals schon 6., war ich glaube schon beim Elmer im Tanzkurs und habe da mit so ein paar Strebersdorfer Schulbrüder, Klasse, waren wir da so gemeinsam. Also ich habe schon damals irgendwie, also so Schmusi-Buh-Freunde gehabt, ja, also natürlich nichts Ernstes, aber so Burggarten, Eis essen bei minus 10 Grad, wie man es halt früher gemacht hat, ja, ihr kennt das, also es hat sich nicht geändert, das finde ich total romantisch. Also, gut, also halt vor 100 Jahren war das so, ja, also da ist man so gestanden, so auf Harz und hat, ich weiß es nicht, im Burggarten bei minus 10 Grad Zitroneneis gegessen und hat sich halt dann irgendwie da unglaublich aufgeführt und ich war auch im Donnerbrunnen baden und lauter so Geschichten, also ja. Ihn, meine Nachhilfelehrer, überhaupt nicht als potenziellen, weiß ich nicht, was auch immer, Partner gesehen, weil ich war eh da gut bedient mit der Klasse da, mit der wir im Tanzunterricht waren und da war ja, das war ja eine unglaublich, weiß ich nicht, lustige Geschichte. Wir sind im Tiroler Hof gesessen, ich war damals schon eben Team Kaffeehaus und haben da, das weiß ich noch, da war der Bub von den Auer Tortenecken auch dabei, der hat Auer geheißen, das war der Peter Auer und ich war in einen Georg Kafka verliebt, also wenn er das jetzt zufällig hört, wird das vielleicht ein bisschen peinlich, aber das passt schon, das ist so lange her. Und wir waren auch ein bisschen so zusammen, was man halt damals so zusammen gedingst hat. Und der Wilfried, der ist halt, komm mal Dienstag, Donnerstag, Mathe und geht schon. Ne? Und irgendwie, der war auch so, der hat so Stiefletten angehabt, also der Wilfried, mein Nachhilfelehrer, und so Mesa-Bullis und so Schnürl-Samthosen, also das war gar nicht mein Unterschied. War halt so ein nerdiger Physikstudent.
Den man halt mit 16 jetzt nicht so na, spannend findet.
Null. Finde. Null. Er weiß das. Null. Aber egal, ich habe gewusst, und das war in Wirklichkeit auch eine ganz, ganz wichtige Kiste, wenn der Kerl kommt, wird alles gut in Mathe. Ja? Weil der hat einfach wirklich erklären können, großartig. Und ist wirklich da dran geblieben und hat sich auch meine, und ich war aber auch eine sehr disziplinierte Schülerin. Ja? Also ich war zwar nicht gut, aber ich habe zumindest gewusst, wenn es ernst ist. Und wir haben das miteinander gemacht und dann habe ich auch irgendwann einmal maturiert und alles gut. Und wie ich maturiert habe oder wie ich dann auf die Uni gekommen bin, haben wir dann den Kontakt verloren. Und ich habe dann ihn noch einmal ganz kurz gesehen, weil ich mir eingebildet habe, aufgrund der Tatsache, dass mir meine Eltern eingeredet haben, dass ich für nichts, ja, schlechter geeignet bin als für ein naturwissenschaftlich-technisches Studium, damit sie vollkommen recht hatten, und ich natürlich aus Trotz, ja, weil sich das so gehört, ein naturwissenschaftlich-technisches Studium angefangen habe, ihn irgendwann einmal angerufen, weil ich da irgendwie wieder Mathe hatte auf der BOKU, und da war er schon fertig, ich glaube, da hat er gerade seine Dissertation geschrieben, und hat mir erklärt, er hat jetzt keine Zeit für mich, auf das habe ich ihn übelst beschimpft. Und dann irgendwann einmal ist das natürlich abgebrochen. Ich habe dann gescheiterweise aufgehört, ein naturwissenschaftlich-technisches Studium, habe mir überhaupt keine Gedanken mehr über den Wilfried Jäger gemacht. Und irgendwann einmal kam der Moment, wo wir im Café Domeyer mit einer Partie gesessen sind und damals, man glaubt es nicht, also in den grauen Vorzeiten gab es ja noch keine Handys. Ja? Alternativ zu den Handys gab es Telefonhütteln in den Kaffeehäusern. Und wenn man wirklich, wirklich gut beieinander war, hat man sich in diesen Kaffeehäusern anrufen lassen. Und der Ober hatte ich auch schon gekannt und ist dann an den Tisch gekommen und gesagt, du hast einen Anruf oder sie haben einen Anruf oder je nachdem, wie man halt mit dem Ober war. Oder man wurde ausgerufen. Im Tirolerhof wurde man ausgerufen. Das war mit Abstand das Coolste, was dir passieren konnte, dass du quasi ausgerufen wurdest im Kaffeehaus. Im Landmann auch übrigens. Ja.
Ah, okay.
Also top. Ja, gut.
Da waren wir dabei, oder?
Na, sicher. Und ich natürlich in der ersten Reihe. Und, ja, also wir saßen dort, ich wurde zum Telefon gerufen. Irgendjemand hat halt gemeint, sind wir noch alle da oder wer ist alle da? Wie gesagt, wir hatten ja kein Handy. Ich habe dann gesagt, ja, du, die sind eh alle da, komm noch vorbei auf einen Kaffee. Und ich gehe aus dieser Telefonzelle raus und es steht ein Typ vor mir. Und ich sage ganz offen, ich habe zuerst einmal gar nicht gewusst, wer er ist. Weil ich war irgendwie schwer damit beschäftigt, gerade irgendwie, weiß ich nicht, irgendeinen Typen loszuwerden, der mir damals ziemlich Kopfzerbrechen bereitet hat. Wie alt war ich damals? Ja, also vor 28 Jahren, rechnet ihr das aus, ich bin schlecht in Mathe. Und ja, da hat er sich einfach gesagt, wir kennen uns, 22 Kinder. Sagt er, du, wir kennen uns, ich war mal dein Mathe-Nachhilfelehrer. Und ich sage, ja, natürlich, du warst der Wilfried. Und er sagt, ja, und ich sage, bist du nicht irgendwie nach Amerika gegangen? Du hast mir doch damals geschrieben, nach der DIS, du willst eigentlich dich in Amerika bewerben. Er hat gesagt, ja, ich war am MIT, da habe ich schon gewusst, das ist was. Also so schlecht in Mathe war ich nicht, dass ich gewusst habe, dass das eine sehr geile Uni ist. Ja, er war in Amerika und er ist aber jetzt wieder zurück bei dem Berater. Und ich, aha, spannend, ich bin auch bei einem Berater. Stimmt, war ich auch, ja, also aber eher so in der Administration, ne? Und habe also dann die volle Show rauslassen, ne? Und er hat dann irgendwie so Karte gegeben und ich habe dann auch irgendwie Karte gegeben und dann haben wir uns irgendwie verabschiedet. Und irgendwie, weiß ich nicht, da habe ich mir gedacht, boah, der schaut gar nicht mehr so aus wie damals. Der war irgendwie, ich meine, Schnurrsatose hat er immer noch angehabt, aber es war irgendwie weißes Hemd, das war so ein bisschen Abercrombie Fitch und so, ja, ich dachte, das ist nicht so unspannend. Habe mir aber jetzt wirklich keine großen Gedanken gemacht, weil ich hatte eben doch eine sehr wilde Beziehung mit einem recht herausfordernden jungen Mann und war ja damals auch noch eine sehr auf der Suche befindliche junge Frau. Naja, und irgendwie, wie soll ich sagen, bin ich dann irgendwann ins Büro und habe das eigentlich schon wieder vergessen, ja. Zwei Tage später kommt ein Anruf, damals noch für einen Anrufbeantworter. Ja, also er ist der Wilfried und er sucht die Claudia und ob wir nicht einmal Mittagessen. Wir haben uns zum Mittagessen verabredet und es war binnen, weiß ich nicht, 10 Minuten klar, ich werde den Typen heiraten, Familie mit ihm gründen und werde ihn nie wieder in meinem Leben auslassen. Ich glaube, ihm war das überhaupt nicht klar. Er wollte nur irgend so ein unverbindliches Netzwerken, weil er eben jetzt nach dem Amerika-Aufenthalt wieder in Wien war und ich ihm, glaube ich, eine ziemliche Show dort hingelegt habe, wie toll ich vernetzt bin in Wien. Gut, das war dann ein anderes Projekt. Aber das haben wir auch relativ schnell in den Griff gekriegt und nein, war einfach wirklich so, dass wir dann in wenigen Wochen herausgefunden haben, dass wir doch eine sehr große Vertrauensbasis offensichtlich früher schon hatten, die wir aber, also auf die wir in irgendeiner Form aufgebaut haben. Ja, das klingt jetzt so blöd, aber das war es wirklich irgendwie. Also ich meine, er hatte dazwischen quasi Amerika und so Geschichten und ich hatte auch Geschichten, also jetzt nicht überproportional viele, falls die Mama zuhört, aber halt normal viele. Ja. Ja. Aber es war wirklich relativ schnell klar, dass wir füreinander wirklich, wirklich viel empfinden und dass wir uns vorstellen können, dass wir es angehen. Wobei, das war jetzt nicht so ein Blitz-Donner-Puh-Kistel.
Hollywood-Geschichte.
Nein, überhaupt nicht, sondern es war eher so, schauen wir mal, wie wir miteinander leben. Ja? Weil er hat eigentlich eher so eine Wohnungsmöglichkeit gesucht, weil er war wirklich bei einem internationalen Berater und war de facto kaum in Wien, eigentlich null, hier und da am Wochenende. Ich war doch in meinem Familienverband noch so viel unterwegs, dass ich eigentlich am Wochenende viel bei meiner Familie war. Mhm. Wir sind das ehrlich eigentlich am Anfang ein bisschen so als WG angegangen. Mhm, ja. Und das hat sich unheimlich nett entwickelt. Ja, wir sind dann im 16. Hit beim Schumacherplatz, Hasnerstraße, haben wir ich habe so eine ganz billige, aber mir trotzdem zu teure Mietwohnung genommen, weil ich relativ schnell von zu Hause ausziehen wollte. Und da hat er halt dann Gott sei Dank ein bisschen mitgezahlt. Und das hat sich einfach nett ergeben. Aber das war jetzt wirklich nicht so dieses, weiß ich nicht, stellt euch irgendeine romantische Musik oder sonst was vor. Ja? Also das war es überhaupt nicht. Und irgendeine Schedem-Stönerei im Hintergrund. Es war wirklich eher so, nein, es war
irgendwie, entwickelt.
Es hat sich entwickelt, aber wirklich nett. und vor allen Dingen auf einer sehr vertrauensvollen Basis.
Und warum gibt es von eurer Hochzeit keine Fotos?
Naja, weil der Fotograf besoffen war. Also, das war so, dass wir diese Hochzeit sehr gut geplant hatten. Ich wollte unbedingt draußen heiraten, also der Milford war alles wurscht, aber ich wollte unbedingt so ein bisschen eine italienische Hochzeit, also Tarantella und irgendwie so Garten, und ich wollte in Hütteldorf unbedingt vor der Kirche heiraten, also wirklich so am Pfarr vor Fußballplatz mit weißen Zelten, und das war ein Albtraum, weil es hat geschüttet den ganzen Juni, und wir haben am 1. Juli Hochzeit gehabt, weil der 1. Juli haben wir Hochzeitstermin gehabt, und es hat den ganzen Juni geschüttet, und der Caterer, der das irgendwie ausgerichtet hat, das Fest, war völlig fertig, sagt, wir können nicht draußen eine Hochzeit machen, wenn es seit 14 Tagen schüttet. Ja? Wir brauchen eine Alternative drin. Ich habe gesagt, nein, sicher nicht. Er hat gesagt, ja, wir haben da so ein Pfarrheim in Hütteldorf. Ich sage, das ist schier. Ja, ich stelle ihnen da Pflanzen rein, wir machen daraus einen Pavillon, das schaut aus wie Schönbrunn. Er hat gesagt, das ist mir wurscht, ich will nicht rein. Ja? Wir werden das draußen machen. Und der war völlig verzweifelt, und in Gummistiefeln haben wir wenige Tage, bevor diese Hochzeit stattgefunden ist, noch irgendwie diesen Morast dort wirklich betreten.
Kann man so richtig vorstellen.
Es war unglaublich, ja, der war völlig fertig. Und nein, es hat natürlich dann getrocknet, das war der heißeste Tag überhaupt. Aber egal, das war alles urteuer. Und darum haben wir uns gedacht, wir sparen ein bisschen beim Fotografen, was man natürlich nicht soll. Und haben einen Freund gebeten zu fotografieren. Und das war, glaube ich, nicht die gescheiteste Idee in meinem Leben. Und dieser liebe Freund, mittlerweile also einer der führenden österreichischen Banker, war damals halt einfach auch noch jung, und ja, der war einfach offensichtlich so
in Feierlaune.
In Feierlaune. Und ich war auch so in Feierlaune, dass wir also diese ganzen, wir stellen uns jetzt zusammen und machen irgendwelche gestellten Fotos, diese klassischen Fotos, einfach nicht gemacht haben. Mhm. Es gibt wohl, wir stellen uns jetzt zumindest so als Gruppe zusammen, die haben aber alle verwackelt. Mhm. Und das war ja damals noch nicht eine Fotografie, mit der du wirklich was anfangen konntest, auf RAW oder wie das alles heißt, ne? Sondern das waren halt einfach irgendwelche Kodak-Dinger. Und ja, es gibt ein paar Schnappschüsse natürlich, weil die Verwandtschaft Gott sei Dank fotografiert hat, also wir haben Schnappschüsse. Aber jetzt wirklich eine Dokumentation meiner Hochzeit, so wie es jetzt so auf Instagram oder wo auch immer so siehst, so inklusive oder jetzt, weiß ich nicht,
inklusive
so,
Hashtag.
Ja, und inklusive, weiß ich nicht, was davor ist und danach da ist und Meister Dress oder was alles gibt.
Ja, diese ganze Reportage davon.
Null, zero. Also wie gesagt, es gibt zwei Schnappschüsse, auf einem schaue ich nicht auf. Da nick ich so den Kopf runterbeugen. Das ist ganz nett. Dafür schaut er mich nett. Und dann gibt es eines, da schaue ich furchtbar aus, auf einem Tisch, aber das war's. Ja. Mhm. Und ich glaube, also wenn ich noch, wenn ich noch einmal sozusagen was erleben könnte, oder überhaupt ist das, glaube ich, ein bisschen so ein Thema, ist, dass wenn es so toll ist und wenn es so aufregend ist, man ja gar nicht mitkriegt, wie toll und wie aufregend es ist. Und da finde ich schon, dass eben dass das eine wunderschöne Dienstleistung ist, wenn jemand dabei ist, der dir dann irgendwie hilft, diese Erinnerungen einzufangen. Ja?
Ohne dass du es merkst.
Ohne dass man es merkt, ja. Also das finde ich eines der größten Geschenke überhaupt. Ja? Wenn dir so etwas passiert, dass du dann eben nachher solche Sachen machst, das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich, wurscht in welchen Situationen, ob das jetzt Hochzeiten, Todesfälle oder Geburten oder Sterben ist, immer schau, ob ich nicht vielleicht irgendwo in einer Rolle bin, wo ich dokumentieren könnte, weil man nie weiß, ob derjenige, der jetzt gerade sozusagen, obwohl wurscht jetzt, ob es eine tolle oder eine schwierige oder eine traurige oder eine super Situation ist, vielleicht irgendwann einmal das auch möchte, ja, dass er ein Foto davon hat. Und auf das schaue ich echt wirklich, ja, dass ich ausreichend dokumentiere, aber gar nicht nur für mich, sondern weil ich weiß, wie schwierig das ist, wenn man so gar nicht weiß, wie das war eigentlich damals, diese Situation.
Ich finde es manchmal schwierig, wenn so was passiert und man sich denkt, das ist so ein Moment, den muss ich jetzt genießen, wo ich weiß, das passiert nicht doch einmal.
Furchtbar, ja.
Und man sich denkt, genieße ich es jetzt oder mache ich ein Foto davon?
Ach so, das meinst du?
Also nehme ich es im Augenblick auf und behalte es mir irgendwie so in Erinnerung, oder will ich es für die Ewigkeit festhalten, weil irgendwann könnte ich es vergessen.
Genau, und dann, ja.
Das ist eine schwierige Frage. Ja, das stimmt. Also ich weiß, dass ich das definitiv ein Eck habe. Ja? Also ich weiß, dass ich da definitiv nicht so gut bin, wie ich gerne wäre, im Genießen eines Augenblicks. Also das ist sicher so ein Thema, das ich mir vorgenommen habe für meine zweite Lebenshälfte, ja? Das jetzt sozusagen ein bisschen mitpacken, dass ich jetzt gerade 50 werde und ich das schon ein bisschen so als Mitte, Lebensmitte irgendwo für mich sehe. Das ist sicher ein Ding auf der To-Do-Liste, ja? Dass ich das irgendwie besser besser mache als in meinen ersten 50 Jahren.
Aber ist nicht gerade dieses, wir nehmen uns Zeit in der Früh und gehen gemeinsam Kaffee trinken, ist das nicht genau sowas?
Ja, eigentlich? Ja, eh. Aber weißt du, das mache ich so oft, dass es irgendwie, also wovon ich spreche, sind so Momente, ich glaube, das mit dem Alltag kann ich super. Mhm. Ja? Also ich glaube, Alltag genießen kann ich großartig. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich relativ viel aushalte. Ja? Also der Grund, warum ich mein Leben auch so leben kann, wie ich es lebe, mit wenig Schlaf und doch einem wirklich lustvollen Arbeiten, so lang und so viel und so unterschiedlich schwierig auch, ist, weil ich, glaube ich, dieses Momente im Alltag finden wirklich gut kann. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die konnte ich schon die ersten 50 Jahre gut. Was ich nicht so gut kann, sind so außergewöhnliche Kisten, ja. Also so, ebenso wie diese Hochzeit, ja. Oder es hat einen Moment gegeben, das muss gewesen sein, im 17er Wahlkampf, auf diesen Moment haben mich ganz viele Menschen angesprochen, wie ich den empfunden habe, und ich habe keine Ahnung, wie ich das empfunden habe. Also der Matthias hat mich gefragt, also ich habe diesen Wahlkampf da mit dem Toni gemacht, und dann war irgendwie dieser Moment, wo alle in der Mutzentrale nochmal zusammengekommen sind, und ich habe das damals ziemlich ernst, so einen Prozess geschrieben, dass auch alle quasi wieder gut aus diesem Wahlkampf rauskommen. Ja? Mhm. Und hatte so ein Meeting am Montag in der Früh, glaube ich, war das, oder war es Dienstag, ich weiß es wirklich nicht mehr, wo wir wirklich voneinander Abschied genommen haben. Und das war schon eine wirklich emotionale Kiste. Und das ist das, was ich nicht so gut kann. Also wenn ich in einer sehr großen Emotion bin, ob das jetzt meine Hochzeit war oder eben jetzt dieser Moment oder auch ein paar andere Momente in meinem Leben, wenn ich so mittendrin bin und irgendwie haben mir andere Leute dann erzählt, unter anderem eben der Matthias, dass sie sich überlegt haben, warum habe ich da, weiß ich nicht, da habe ich halt, die haben die Leute geklatscht oder so, wie ich reingekommen bin. Ich weiß das alles gar nicht mehr. Ich weiß, da war was, aber in dieser Fülle, wie das offensichtlich andere Menschen empfunden haben, weiß ich es nicht mehr. Ich glaube aber, dass mir das total gut gefallen würde, wenn ich das noch wüsste.
Ja.
Ja? Und fühle mich da, wie wenn ich so, also wie wenn ich mich selber beraube, diesen Moment, weil ich das eben nicht gut kann.
Aber ich war nicht dabei bei diesem Moment, aber ich kann mir das ein bisschen vorstellen, wie das war.
Die Fanny hat ein paar Fotos gemacht.
Das glaube ich fast. Ja,
und ich habe sie in ihrer Insta-Story dann entdeckt und die habe ich mir, glaube ich, irgendwo gespeichert. Aber ich weiß nichts mehr von dem Moment.
Aber ich würde dir zutrauen, dass du in dem Moment so beschäftigt damit warst, über andere nachzudenken.
An dem muss ich arbeiten.
Und nicht an deine Emotionen irgendwie.
Genau, oder wie, ich weiß nicht, zum Beispiel Geburtstag hatte letztes Jahr und ich weiß auch irgendwie, also da bin ich ganz, das ist furchtbar, das muss ich besser hinkriegen, ja. Also, dass ich da irgendwie in diesem Moment bleibe.
Es gibt so einen Moment, und der ist auch politisch, der hängt ein bisschen zusammen, da habe ich mir bewusst gesagt, atme jetzt mal durch, und nimm das auf und das wirst du nicht mehr so schnell erleben, sowas.
Ja, das fehlt mir.
Es ist mir nur einmal passiert, wo ich mir das selber für mich mir gesagt habe, an dem Moment, an das Gefühl, musste ich erinnern können.
Aber ich glaube, das muss man einfach angehen, ja. Und ich glaube, das ist wie eine Übung, glaube ich, ja. Also ich glaube, so wie man lernt, eine Yoga-Übung zu machen, kann man, glaube ich, auch üben, sowas zu machen, ja. Und das ist schon eine Sache, die habe ich mir vorgenommen. Jetzt auf dieser Liste, die man sich halt irgendwie so vornimmt, wenn man so
50 wird. Bist du der nächste Mensch?
Ja, massiv.
Ja, sympathisch. Also tatsächlich hingeschrieben oder für dich so im Kopf?
Nein, für mich im Kopf. Also ich habe Listen noch, die ich schreibe, aber es gibt ein paar Listen, die ich nicht schreibe, weil sie mir zu intim sind aufzuschreiben. Mhm. Das ist, ich habe so ein paar Sachen, die ich mir einfach vornehme. Also lustig, so reden kann ich drüber schon, aber irgendwie schreiben, weiß nicht, vielleicht, weil ich mich nicht festlegen will. Vielleicht ist es gar nicht mit Intimität zu tun, sondern irgendwie so mit dem, man könnte es dann selber finden und dann irgendwie sauer sein, dass man es nicht umgesetzt hat oder so. Ich glaube, es ist eher so eine Kiste. Aber da wäre das drauf, ganz weit oben, ja.
Bist du sehr organisiert?
Ja, wie heißt der Titel dieses Gesprächs? Ich glaube, so bin ich.
Coordinated Chaos.
Ja, genau. Ja, Coordinated Chaos, glaube ich, sagt es eh ganz gut. Ja? Also ich glaube, ich bin ganz gut strukturiert, wenn es darum geht, zu priorisieren. Also ich glaube, ich hab wirklich ein gutes Gespür für Prioritäten. Ja? Also ich glaube, ich kann relativ gut unterscheiden zwischen, müssen wir jetzt wirklich machen, müssen wir jetzt dringend machen oder müssen wir jetzt einfach machen, weil sich irgendjemand, also ich glaube, das kann ich schon, also ob ich jetzt organisiert bin, ja, ich glaube schon, aber jetzt nicht so, wie man einen aufgeräumten Menschen, glaube ich, bezeichnen würde.
Aber ich glaube, gerade in deinem Beruf, wo du auch eine enorme Verantwortung hast, ist das, glaube ich, so ein Muss-Ding.
Ja,
also
aber ich glaub,
anders würde es wahrscheinlich gar nicht gehen.
Aber ich bin halt jetzt nicht so ein Betriebswirt, so ein klassischer, ja, der halt irgendwie sich nähert aus einem gewissen Prozesswissen heraus, ja, oder aus einem Projektmanagement. Also da haben wir ja auch ein paar, woraus ich schöpfe, ist halt einfach ein sehr intensives und langes Try and Error und damit halt einfach einem wirklich gefestigten Gespür, was macht man in welchem Moment und vor allen Dingen, welchen Raum gebe ich welchen Moment. Also das ist aber jetzt nichts, was halt sozusagen irgendwie einer klassischen, und natürlich orientiert sich das am klassischen Projektmanagement. Das ist ja klar, das ist ja jetzt, hat jetzt auch nicht irgendjemand erfunden, ja, weil ihm das im Schlaf gekommen ist, sondern ja auch diese ganzen Prozesse ufern ja auf viel Erfahrungen. Ja. Ja, und die nimmst natürlich dann und irgendjemand schreibt es halt dann und gibt dem Ding ein Modell. Also ich denke mal, jeder, der irgendwie vernünftig ein Problem löst oder der zum Beispiel in einem Krisenmanagement Entscheidungen trifft, orientiert sich ja natürlich an gewissen Dingen, die ja einfach gelernt sind. Ne? Und das macht es dann automatisch. Aber ja, wenn ich große Sachen angehe, schaue ich natürlich auch zum Beispiel noch einmal in die Literatur und hole mir irgendwas raus. Und also wenn ich die Zeit habe und jetzt nicht irgendwie was schnell entscheiden muss, aber zum Beispiel so Sachen, wie ich ja mache beruflich, also eine Plenarsitzung planen, also ein Croquis, das entsteht, wie kommen wir sozusagen von den ersten Dingen, die da irgendwie daherkommen, zu einem wirklich quasi orchestrierten Plenarsitzung, das orientiert sich ja eben an Prozessen und an Plänen, die man halt dann irgendwann einmal so auswendig kann, dass man es halt einfach automatisch übernimmt. Ja. Aber selbstverständlich halte ich mich da auch sehr diszipliniert an eine Struktur.
Ne? Ich habe jetzt zwar mehrere Fragen, aber mal zum Aufklären, für die Leute, die dich nicht kennen persönlich, was ist deine Aufgabe im Prozess?
Ja, naja,
im Parlament auch.
Im Parlament, also ich bin... Wie soll ich sagen? Also ich bin eine ganz klassische, würde ich sagen, Geschäftsführerin einer Organisationseinheit. Ja? Also ich denke mir, so wie wir jetzt, es gibt ja, glaube ich, unterschiedliche Methoden, wie man einen Clubdirektor leben kann, so wie ihn jetzt NEOS, eine sehr kleine Fraktion, lebt, ist so, dass ich auf der einen Seite habe ich den klassisch kaufmännische Verantwortung über den Club. Das heißt, ich bin diejenige, die halt eben auf der einen Seite den Club in allen wirtschaftlichen Dingen nach außen vertritt. Also ich bin diejenige, die unterschreibt, ja, gemeinsam mit dem Finanzreferenten ab einer gewissen Summe, aber ich bin diejenige, die sozusagen halt zeichnungsberechtigt ist, die kaufmännische Verantwortung hat, die einfach schaut, dass quasi wir regelmäßig das Geld kriegen und wir es auch sozusagen so ausgeben, dass es passt. Auf der einen Seite ausgeben, dass es passt, wie wir uns selber unterwerfen gewissen internen Kontroll- und Controlling-Systemen, aber eben sozusagen auch, was jetzt darum geht, was dürfen wir überhaupt mit diesem Geld zahlen. Ne? Also es ist ja so, dass die Clubförderung sich anderen gesetzlichen Bedingungen unterwirft, dass jetzt zum Beispiel die Parteifinanzierung würde und auf das muss ich auch achten. Ja? Gleichzeitig muss ich eben darauf achten, dass das ist sozusagen meine kaufmännische Verantwortung, dann habe ich eben auch die personelle Verantwortung, das heißt, ich bin diejenige, die sozusagen die Dienstverträge rechts unten unterschreibt, ne? Und habe hier sozusagen die personelle Verantwortung. Selbstverständlich stimme ich mich bei all den Personalbesetzungen ab, außer sind jetzt sozusagen mein ganz eigenes Team, aber selbstverständlich treffen wir in unserer kleinen Fraktion diese Entscheidungen immer gemeinsam. Wir haben ein Clubpräsidium, mit dem ich ganz stark abgestimmt bin. Das ist also quasi die Clubobfrau und ihre Stellvertreter. Aber bei allen Dingen, die in irgendeiner Form eben Geld ab einer gewissen Höhe und auch sozusagen Investitionslage betrifft, stimme ich alles mit unserem Finanzreferenten ab. Und bei personellen Geschichten stimme ich mich halt auch immer mit demjenigen ab, dem es am meisten betrifft. Das ist eh klar, ja, weil ich meine, du hast ja nichts davon, wenn du dir Leute einbildest, die dann, weiß ich nicht,
mit dem Abgeordneten nicht können.
Ja, was aber jetzt, also das machen wir immer sehr konsensual. Also wir machen gemeinsam die Ausschreibungstexte, wir machen die, also ich tue meistens ein bisschen so vor. Also wir haben ja Gott sei Dank die Situation, dass wir immer sehr viele Bewerbungen kriegen. Da mache ich immer so oft am Telefon Vorinterviews und dann machen wir immer unterschiedliche Vorschläge und in die Interviews gehen wir dann immer mit mehreren Augen. Also ich mache sowieso immer 4 Augenchecks und meistens haben wir dann eben auch noch den Abgeordneten dabei oder so auch 2 Abgeordnete, manchmal sogar 3 Abgeordnete und das ist also quasi meine Personalkomponente, wobei wir jetzt den Club so aufgestellt haben, weil wir doch in einer Größe sind, dass wir 2 Abteilungen gemacht haben, das heißt, dieses direkte Vorgesetzte sein für alle, wie wir es bis jetzt gelebt haben, haben wir voriges Jahr ein Stück weit adaptiert und die Referenten haben jetzt mit dem Armin Hübner, mit dem sozusagen Leiter der politischen Abteilung auch einen Teamlead und auf der anderen Seite haben wir die Susi Leiter gehabt, die eben unsere Presse- und Kommunikationsabteilung im Club geleitet hat. Und dann haben wir ja theoretisch auch noch die parlamentarischen Mitarbeiter, die ja eigentlich gar nicht beim Club hängen, sondern die ja eben direkt beim Abgeordneten angestellt sind, die sich aber natürlich auch stark als Team sehen. Und das ist mir auch ganz wichtig im Club, dass alle sich, ganz egal welche Rolle sie haben, ob das jetzt ein Abteilungsleiter ist, ob das jetzt ein Referent ist, ob das jetzt ein parlamentarischer Mitarbeiter ist, ob das Leute aus dem Büro der Clubobfrau sind, ob das Leute aus meinem Büro sind, einfach als Team, als Team sehen. Und das ist natürlich diese große Klammer, das ist die Frau Direktor, ja, und das bin halt ich. Und ich versuche halt sozusagen ein Stück weit diese Klammer noch um alles zu bilden. Und im parlamentarischen Betrieb bin ich und die anderen Clubdirektoren gemeinsam eben in der vorbereitenden Verantwortung für die Präsidialkonferenz. Und die Präsidialkonferenz, das ist das höchste Gremium, das Parlament eben hat. Das sind alle Clubobleute, das sind die drei Präsidenten und das ist der Parlamentsdirektor. Ne? Und die sitzen quasi zusammen und die beschließen dann, also Parlamentsdirektor beschließt natürlich nicht, sondern der Beschluss sozusagen erfolgt von den Clubobleuten, die sich aber auch stellvertreten, also quasi können, und eben den drei Präsidenten, die beschließen zusammen dann eben diese Tagesordnung, ja, im Konsens. Normalerweise, wenn das nicht so ist, könnte der erste Präsident auch etwas sozusagen verordnen. Aber normalerweise werden diese Entscheidungen dort alle im Konsens getroffen, werden sie auch. Ganz selten, dass einmal ein Termin wirklich kein Konsens zum Beispiel herrscht. Und jetzt Sobotka, der erste National des Präsidents, würde sozusagen diesen Termin anordnen. Das passiert höchst selten. Und das gut vorzubereiten, ja, also sozusagen diese Präsidialkonferenz berät eben über die Tagesordnung der Plenarsitzungen und was sonst noch alles sozusagen auf relativ, also zum Beispiel, weiß ich nicht, Anzahl der Ausschüsse, wenn man da eingreifen würde oder solche Sachen, oder die werden dort sozusagen auch noch beschlossen. Ja. Die Parlamentsrenovierung, ja, also die Ausgaben für die Parlamentsrenovierung oder so, also der Bauherrenausschuss, das ist auch sozusagen dieses Gremium. Geschäftsordnungssachen werden auch in diesem Gremium beschlossen und wir bereiten das eben ein Stück weit vor und das ist unsere parlamentarische Aufgabe.
Zwei Fragen. Und zwar das eine ist, wird in einer der zwei, also entweder in der Runde der Clubdirektorinnen und Direktoren oder in der Clubobleute-Runde, wird auch besprochen, wie jemand abstimmen wird oder
wie meinst du jetzt? Wie
wenn so große Abstimmungen kommen, wird da diskutiert, okay, wir wissen eh schon, dass wir dazu stimmen. Gar nicht.
Nein, eigentlich
nicht. Weil es auf anderen Ebenen ist, ist ja durchaus üblich.
Nein, gar nicht. Also nein, also an und für sich, also ich kann es nur von unserer KT-Runde sagen, nein. Also das ist gar kein Thema, das ist auch nicht relevant.
Oder wird besprochen, wir werden da eine geheime Abstimmung fordern oder wird das ist alles im Plenum dann?
Ja, das Einzige, was wir manchmal auf informellen Wege machen, das ist bei uns schon üblich, ist, dass wir uns gegenseitig Bescheid geben, bilateral, wenn es irgendwelche Sondergeschichten gibt. Ja? Also wären wir in der Situation, dass wir jetzt noch eine normale Regierung hätten und die würde sozusagen jemandem politisch zugeordnet zu sein. Also sprich, ich weiß es nicht, würden wir planen eine dringliche Anfrage an einen Minister oder eine Ministerin der ÖVP, dann würde ich bilateral dem Clubdirektor fragen, ob der überhaupt da ist. Ja? Dass wir etwas planen, sagen wir uns kurzfristig normalerweise auch. Ich sage jetzt normalerweise, weil es ganz wenige Momente jetzt in doch meiner sehr langen Erfahrung gegeben hat, wo es nicht so war. Wobei ich glaube, dass die betroffene Person zumindest immer einen kleinen Vorsprung hat. Ja? Also Fraktion. Das ist es schon. Das muss ich wirklich sagen, das mit dem Fair Play würde nur in ganz, ganz seltenen Situationen nicht klappen. Ja? Auch wenn es nach außen nicht sichtbar ist, aber das ist auch wichtig.
Ist also nicht Teil des Zirkuses in der Form.
Ja, aber es ist schon wichtig, damit es auch klappt. Ja? Weil was bringt mir das, ja? Wenn ich, weiß ich nicht, Referentinnen, Referenten oder Abgeordnete sich stundenlang auf eine Sache vorbereiten und das scheitert dann, weil der Bundesminister womöglich nicht da ist. Ja? Mhm. Und das sind ja so Sachen, ich meine, ja, jetzt ist es natürlich so, dass der Minister ist ja nicht einfach nicht da, sondern da gibt es ja quasi einen Dienst, der sogar melden muss, wann ist ein Minister im Ausland, wann ist er nicht im Ausland, wann ist er in Wien. Aber auch wenn er in Wien ist, gibt es manchmal Situationen, wo es nicht geht. Und darum spricht man sich normalerweise vorher ab, was wichtig ist, damit es überhaupt einen Sinn macht, alles miteinander.
Ist es eigentlich auf dieser Ebene der Mitarbeiter, die ja jetzt nicht zwangsweise auch Parteileute sind, sondern die, das ist ein Job auch, sind da das Miteinander anders als unter Leuten, die halt Politiker auch sind und Politikerinnen? Also, weil es auch mehr konstanter in meinem Verständnis ist.
Also ich glaube, wir sind anders miteinander im Sinn von, dass wir wissen, dass wir eine andere Rolle haben. Aber wenn ich jetzt einmal in unsere Runde schaue und vielleicht fällt da die Liste Pilz ein bisschen aus dem Rahmen, aber die ist eher eine Ausnahme. Die Kollegin, die das macht, ist eine Juristin, wobei sie war selber Kandidatin auch für die Liste, zwar auf einem nicht wählbaren Platz. Aber nein, wir sind natürlich alle politisch verbunden mit unseren Fraktionen. Mhm. Und wir, also manchmal heben wir das auch auf, ja, dass wir, also so dazwischen würde uns vielleicht, manchmal rutscht uns sogar was Politisches raus, aber wir besinnen uns auf jeden Fall und manchmal sagen wir das dann auch. Mhm. Ja? Also zum Beispiel, heute war eine Diskussion und da sagt einer, das sage ich aber jetzt nicht als KD, das sage ich jetzt als ÖVP. Dann wird das ausgeschildert, mhm. ja, weil uns diese Rolle ganz, ganz bewusst ist und das ist auch ganz wichtig, mhm. dass wir die haben und dass wir eben nicht politisch sein müssen, ja? Weil nichts ist wichtiger, als dass du so Eskalationsmöglichkeiten hast. Und es ist ganz wichtig, dass wenn es irgendwo kocht, du dann auch diesen Menschen in ihren Rollen hast, wo sie sozusagen auch klar diesen Topf vom Herd nehmen können und dann halt einfach ein bisschen was ausmachen und dann stellt man es halt wieder zurück und kocht weiter. Aber das ist ganz wichtig, dass man diese Rollen auch gut einhält und dass man sich bewusst ist, dass man da auch eine Verantwortung hat. Aber auf der anderen Seite auch mehr Möglichkeiten. Also beim Verhandeln ist unsere, also wir auf unserer Ebene können natürlich zum Teil ganz anders miteinander verhandeln, mhm. als es dann die Politiker mhm. können, die halt natürlich als Politiker agieren.
Gibt es auch so dieses Gentle People Agreement, dass man Dinge, die man bespricht in dieser Rolle, dass man die nicht an die Presse weiterträgt zum Beispiel?
Theoretisch ja, praktisch wurde das leider ein paar Mal gebrochen. Mhm. Ich sage jetzt nicht von wem, weil es auch völlig wurscht ist, ja. aber es sind zum Teil, glaube ich, auch, also es wird manchmal gebrochen von Leuten, die auch noch nicht so lange da sind. Mhm. Ja? Also ich glaube gar nicht, dass es alles überabsichtlich ist, aber an und für mhm. sich schon. Wobei mit seinem, also es gibt eigentlich nichts, was dort besprochen würde, was ich nicht jetzt mit dem Scherak zum Beispiel besprechen würde. Also das mhm. wissen aber auch alle voneinander. Mhm. Also alle wissen, dass an und für sich alles, was dort besprochen wird, auch wenn wir es im Vertrauen besprechen, es an und für sich mit dem Clubobmann oder der stellvertretenden Clubobmann besprochen wird. Aber der weiß auch, wenn ich was im Vertrauen bespreche oder mhm. was Dings, dass er es nicht jetzt eben dem Kollegen, also dass das jetzt nichts für alle Ohren ist. Ja. Aber es nützt mir nichts. Also wenn ich was im Vertrauen erfahre, also außer es ist jetzt was Persönliches, das hat nichts, eine das politische Relevanz. Ja. Ja. Aber wenn ich was erfahre, was mache ich damit? Ja? Spreche ich in der Sackel? Ja? Also erzähle ich mein Haustier? Ja? Ja. Also natürlich, aber man geht anders damit um.
Ja. Ich muss ein bisschen in die Vergangenheit wieder zurückspringen, ja. dass wir das Bild rund machen. Also du bist ja eigentlich in die Politik gekommen, über das Liberale Forum. Mhm. Und das war, also ich kann mich an die Zeit noch erinnern, ich war da damals auch aktiv, und es war ja politisch eine ganz andere Zeit, mhm. finde ich. Und da hat Politik auch anders funktioniert.
Total.
Und wie findest du es im Gegensatz, also wie findest du es, wie war dein Weg in die Politik und wie findest du den Unterschied, wie Politik damals funktioniert mhm. hat, zu Rathaus, was deine Zwischenstation war eigentlich? Ja. Und jetzt Parlament.
Ich bin durch einen Zufall, wie immer im Leben, zur Politik gekommen, wobei ich sagen muss, es war ein lang gehegter Wunsch. Also ich habe zwar jetzt die Anfangsfrage beantwortet mit, was ich werden wollte. Früher war Kreislerin, das stimmt. Und ich glaube, dazwischen wollte ich sogar mal Pfarrerin werden. Aber das Problem ist, wir sind römisch-katholisch und das geht sich halt nicht aus. Ne? Und meine Mutter ist katholische Religionslehrerin, also das mit dem Evangelischen hätte ich nicht hingekriegt. Also Pastorin, glaube ich, wäre das da gewesen mhm. oder so, gell? Aber ich habe schon dann irgendwie in der Oberstufe, da war ich auch sozusagen dann beim Klassensprechen und auch also auf der Uni so als Studienvertreterin aktiv. Also ich war schon immer ein extrem politischer Mensch. Mhm. Ich war damals, also ich habe 87 maturiert und dann habe ich ein bisschen so herumstudiert und dann habe ich eben dieses Blöd auf der BOKU, dieses Landschaftsökologie und Landschaftsgestaltung oder sowas und bin dann irgendwie an Ingenieursmathematik gescheitert. Keine Ahnung, was mich da geritten hat, aber es war ein urschöner Campus, muss man wirklich sagen.
Bestimmt.
Ja, der Türkenwirt war legendär. Also war wirklich ein schöner Campus. Nein, aber ich bin dann irgendwie zu einem Unternehmensberater gekommen, dem Wolfgang Alke. Der hat auch schon immer eine sehr politische Ader gehabt und wir haben damals NGOs beraten. Und ich weiß noch, ich habe eine der ersten Sachen, die ich jetzt als eigenes Projekt gemacht habe, war der Merch. War eigentlich kein Merch, sondern die Klinik-Clowns und die Clown-Doctors waren einmal zusammen, eine Organisation, dann haben sie sich gespalten und ich weiß nicht, das war glaube ich wirklich 91 oder 92, habe ich die mal beraten und bin irgendwie so das erste Mal so in den Touch gekommen mit NGOs, MPOs, die aber sozusagen auch politische Anliegen schon hatten. Und damals war der Wolfgang Alke und ich schon sehr viel unterwegs in so Communities, die sich mit politischen Fragen beschäftigt haben. Ich war damals auch knapp davor, meinen Mann zu heiraten und wir sind auf Hochzeitsreise gewesen Und der Wilfried hat damals, kurz bevor wir geheiratet haben, bei Siemens in München unterschrieben. Ja? Weil der war eben ein junger Physiker und hat irgendwie so seinen ersten Job in der Industrie gesucht nach den ersten Beratungserfahrungen und hat eben am Wittelsbacher Platz in der Siemens Unternehmenszentrale unterschrieben, und das war also die Krisenkiste. Ja? Und das, also wenn du dort einmal reinkommst, bist du, weiß ich nicht, 10 Jahre später im Vorstand, und ich weiß es nicht, 20 Jahre später gehört er dann halt, weiß ich nicht, ein Aktienpaket und weiß ich nicht, dann bist du halt reich und schön und in München. Und ich muss sagen, ich habe mir das schon damals gedacht, irgendwie, wie wir da Wohnung gesucht haben in München, das wird mir und München wird echt schwierig, aber ich war halt, oder ich bin es immer noch schwer verliebt in den Kerl, und natürlich habe ich mir gedacht, also ich bin jemand, der kommt eigentlich immer irgendwie zurecht, ich mache das schon irgendwie mit München. Wir sind auf Hochzeitsreise gefahren, irgendwann einmal, das war überhaupt das erste Mal, glaube ich, dass ich meinen Mann länger als 2 Wochen am Stück gesehen habe damals. War ich sehr mutig. Ne? weil da haben wir echt 4 Wochen Hochzeitsreise gemacht, und ich glaube, wir waren wirklich noch nie länger als 2 Wochen am Stück an einem Platz damals, weil er eben wirklich viel unterwegs war als Berater und ich damals auch viel unterwegs war. Und irgendwann einmal kam dann ein Anruf von meinem Chef damals, der mir gesagt hat, Herr Sklade, wann kommst denn du wieder? Jetzt bist du urlang weg. Ich habe gesagt, ja, nächste Woche. Ja, ich brauche gar nicht in die Lindengasse, dort war dieses Büro, wo wir damals waren, als Consultants hin, sondern ich soll gleich in die Dobelhofgasse. Ich denke mir, Dobelhofgasse, was ist da das Wohnungsamt? Und ich sage, Wolfgang, haben wir jetzt ein Beratungsprojekt bei Wiener Wohnen? Ja, das finde ich aber jetzt gar nicht scharf. Ne? Und er sagt, nein, vis-à-vis, da ist das liberale Forum. Ich glaube, da ist gerade was passiert. Du hast ja keine Ahnung. Da ist gerade irgendwie der Landesgeschäftsführer abhanden gekommen und er glaubt, er macht das jetzt. Und außerdem haben sie da gerade wieder die Koalition ruiniert und wir sind so halb im Wahlkampf und wir brauchen irgendwie, Wien kommt, genau. Wir müssen uns auf die Wien-Wahl vorbereiten, und die haben irgendwie dort gar nichts. Ich soll kommen und soll irgendwie Wien aufbauen oder so, ne? Das war echt irgendwie schwierig, weil ich mir gedacht habe, eigentlich wollte ich ja dem Wolfgang sagen, wenn ich von der Hochzeitsreise nach Hause komme, dass ich jetzt bei ihm irgendwie einvernehmlich ausscheiden werde, weil ich jetzt eine brave Hausfrau irgendwo in München Umgebung werde, ja? Weil ich glaube, München City können wir uns nicht leisten. Und dann bin ich zurück ins Bett und ich weiß das noch richtig. Also das sind so die Momente, die ich noch weiß. Und habe der Wilfried gesagt, wer war das jetzt oder so, weil Zeitverschiebung, und es war irgendwie mitten so noch in der Früh. Und ich sagte, das war der Wolfi. Wegen einem Projekt in Wien. Und dann hat er irgendwie so die Augen aufgemacht und gesagt, wieso, was ist für ein Projekt? Ich habe gesagt, pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Ich mache noch ein Projekt in Wien, ja, du fährst einmal nach München, ja, und dann komme ich. Ne? Und dann waren es 6 Jahre.
Du noch verhandelt.
Gekommen ist er. Weil dann irgendwie auch, wir wissen auch immer bis heute nicht, wie es wirklich geklappt hat, ich schwanger geworden. Mit unserem Ältesten in diesem Wahlkampf, in diesem Wien-Wahlkampf, in diesem Irren. Ja, der Rest ist Geschichte. Also ich bin dann irgendwie Landesgeschäftsführerin geworden in Wien, weil der Wolfgang Galke das Mandat bekommen hat, und das war damals wie heute eigentlich auch im Neos-Universum so, dass quasi die Geschäftsführung und das Mandat sich ausgeschlossen hat. Ich habe dann diese Landesgeschäftsführung übernommen, der Wolfgang eben diesen Landtagsabgeordneten. Und ja, und ich habe dann irgendwann einmal halt auch unseren Ältesten gekriegt dazwischen.
Wo ich so nebenbei?
Ja, also wirklich damals echt nebenbei. Das war echt der Wahnsinn. Also auch viel zu spät und dann mit, also es kamen einfach keine Wehen, ja, was mich, glaube ich, nicht wundert, weil also gleichzeitig habe ich irgendwie in Wien auch, bin ich übersiedelt, weil da war jetzt irgendwie klar, ich bin ja eben auch schwanger und wir brauchen jetzt irgendwie eine Wohnung und mein Mann war in Deutschland. Und das war ein ziemliches Chaos in meinem Leben. Aber ich habe das, glaube ich, ganz gut gemanagt. Und bin mit einem Büro umgezogen, mit einem Zuhause umgezogen, habe einen, ja, der Club quasi hat sich gerade im liberalen Forum, der Wien Club hat sich zusammengeschlossen und der Lukas Jäger kam auf die Welt, mein Ältester, und so ging es halt dann irgendwie, das war mein Einstieg, ne? Und wie aber der Lukas dann auf der Welt war, das Baby, habe ich dann gesagt, nein, also das mit, ich quasi allein in Wien, der Wilfried war gerade am, wie macht er das, dass er jetzt wieder nach Wien kommt, der hat eben jetzt Job dann in Wien gesucht, weil klar war, also ich komme so schnell nicht einmal, das wird nichts mit mir und München, das ist dein Bierzelt. Naja, und der hat dann halt einfach irgendwie versucht, in Wien was zu finden, aber das hat dann irgendwie geklappt. Und ich habe dann aber gesagt, nein, also das mit der Landesgeschäftsführung, das ist mir irgendwie zu steil. Und bin dann in den Club auch gegangen. und habe dann eigentlich diese ersten Erfahrungen gemacht, die mir dann auch bei Neos extrem geholfen haben, weil ich habe den Rechnungshofausschuss in Wien betreut und habe dieses Thema auch Kontrolle, Information und Sport, das war so ein Information und Sport, das war ein so ein Stadtrat, das war die Lasker, das war das Lasker-Ressort damals betreut und da waren auch sehr viele Korruptionsgeschichten drinnen. Das war der Telege-Skandal, der damals war, den haben wir da mit aufgedeckt. Ich weiß, Transparency International, das erste nationale Chapter haben wir irgendwie mitgegründet, da haben wir so einen Vorverein eigentlich gegründet. Leo Luca Orlando, der sizilianische Bürgermeister, der damals, und heute gibt es ihn eh auch noch, diese ersten wirklich Orgenkämpfe gegen die Mafia gewonnen hat, haben wir nach Wien geholt, um ihn zur Korruption zu interviewen. Ja, also unglaubliche Sachen. Und ja, die Politik damals war genauso aufregend. Was erschütternd ist, ist, dass es in Wirklichkeit fast idente Themen waren. Also wenn ich mir meine alten Ordner anschaue, und ich habe da noch so ein paar aufgehoben mit Anfragen, die wir damals gestellt haben, an Stadträtinnen und Stadträte, verglichen mit dem, was wir dann in Wien gemacht haben bei Neos, war es de facto ident. Ja. Und das war schon erschütternd auf der einen Seite.
Hast du nicht gewusst, dass es langsam war?
Ja, aber das war genau das, was ich sagen wollte. Auf der anderen Seite war das ja ein Tempo für Großmütter. Ja? Also wenn ich mir überlege, mit welcher Muße wir damals Pressekonferenzen in irgendwelchen Kaffeehaus-Hinterzimmern organisiert haben, wie wir noch Presseaussendungen verschickt haben, Einladungen verschickt haben, mit der Post zum Teil. Ein bisschen, weil es zur Stelle ging, haben wir halt den Fax geschickt. Ja? Also unglaublich, ja. Und wie gemütlich halt damals dann die Leute wirklich von der Pressekonferenz weggegangen sind, dann halt jeder so seine Geschichte geschrieben hat und wir halt dann geschaut haben, ob sie am Abend physisch in der Zeitung steht. Also ich weiß, beim Heimfahren waren wir halt dann noch in Hitzing, da bei diesem Zeitungsstandl und haben uns halt dann noch so die Abendzeitungen geholt. Ein Wahnsinn, ja. Mhm. Also allein wenn ich es jetzt erzähle, schlafe ich fast ein, ja. Also unglaublich anderes Tempo. Ja. Was ich wirklich zum Teil immer erschütternd finde, auch wenn ich jetzt mit dir drüber rede, ist, wie wenig sich die Themen geändert haben, besonders was diese Korruption, diese Freundschaftswirtschaft betrifft. Ja. Also Dinge, die wir kritisieren, sind nach wie vor in einer unglaublichen Stärke da.
Ich finde es sehr schade, dass zum Beispiel die Gemeinderatssitzungen eigentlich wenig Beachtung kriegen in Wien. Was dort genau gemacht wird.
Also ja, das hat aber viele Gründe. Das hat auch was mit der Geschäftsordnung zu tun. Es sind die Diskussionen dort zum Teil. Also wir haben dort kein Pro-Contra, sondern es wird nach Größe gesprochen. Also das sind so Sachen, die ich eigentlich erst kapiert habe, wie ich jetzt mit der Beate den Wiener Club gemacht habe. Ich habe ja damals, erstens einmal war ich damals noch viel jünger. Ich hatte auch eher die Rolle der Fachreferentin, habe nicht so diesen großen Überblick gehabt. Jetzt bei der Beate eben viel erfahrener, bin ich ja Dinge ganz anders angegangen. Also das mit dem Übertragen sozusagen von Gemeinderatssitzungen war damals schon ein Thema. Und auch durchaus auch Richtung Internet. Das ist ja nicht so, also so alt bin ich auch wieder nicht, ja, dass wir noch die Gaslaternen zu Hause hatten. Ja. Sondern also wir hatten ja schon sowas wie Internet. Also ich war ja sozusagen eine der Diskutantinnen und die auch sozusagen in diesem Wiki Slime and Paper Booth dann Teil abgebildet wurden. Also ich war auch in dieser anderen Box drinnen, wo wir über diese 60er Jahre Kisten da gesprochen haben, wo ja dann ein Buch draus entstanden
ist. Ja, ich erinnere. Ne?
Aber das war damals schon ein Thema, aber ich muss sagen, jetzt wirklich als viele Stunden im Gemeinderatssitzungssaal oder in Landtagssitzungen drinnen gewesen als Clubdirektorin und vor allen Dingen auch diese Tagesordnung verhandelt davor, die ein Stück weit anders funktioniert als im Parlament. Diese lebendige Debatte, ja, oder dieses Diskutieren mit einer Redezeitbeschränkung auch dann spitz, relativ schnell und spitz werden, das hat schon auch was für sich. Das ist natürlich, wenn man eher eine längere Debatte hat und Redezeit, die halt eher großzügig ist, im Landtag gibt es gar keine Redezeitbeschränkung, das macht es dann zum Teil schon sehr schwierig, dem zuzuhören. Ja? Und auch die Rolle des Präsidenten oder der Präsidentin im Vergleich zum Vorsitzenden beim Gemeinderat oder dem Präsidenten im Land ist auch ein bisschen anders. Also es gäbe, glaube ich, schon Möglichkeiten, Debatten ein bisschen lebendiger zu machen. Dass es wenig Beachtung findet, das stimmt, das ist blöd, aber ich glaube, man könnte schon mit einer Reform einer Geschäftsordnung diese Debatte dort ein bisschen am Leben zu erwecken. Fände ich wichtig.
Ja.
Fände ich total wichtig.
Ja, finde ich auch wichtig. Ja.
Findest du, es ist notwendig oder findest du, es ist eine Notwendigkeit für jeden, dass er sich zumindest ein bisschen für Politik interessiert oder verstehst du die Leute, die sagen, weil gerade jemand wie du, der wirklich so mit seinem Leben in der Politik drinnen ist, Verstehst du Leute, die sagen, es interessiert mich eigentlich überhaupt nicht und gerade einmal, dass ich zur Wahl gehe?
Also ich glaube, wenn sie mal zur Wahl gehen, haben sie eh schon einen unglaublichen Schritt für sich getan, weil sie sich dann zumindest dazu bekennen, dass sie Politik wichtig finden. Also das finde ich schon einmal wichtig. Ich finde nicht, dass sich jeder für Politik interessieren muss. Ich glaube, jeder sollte sich bewusst sein, dass Politik ihn überall berühren kann. Ja? Also dass man quasi... Also, dass Politik jetzt nicht nur ist die Politiker, die man halt jetzt gut oder schlecht findet, sondern dass halt einfach Politik etwas ist, das dein Leben extrem, also eine unglaubliche Auswirkung auf dein Leben hat. Mhm. Und wenn dir das bewusst wird, dass du ein Stück weit halt einfach, dass Politik dich betrifft, auch wenn es dich nicht interessiert, hast schon, also wenn du diesen Connect hast zwischen mir und Politik, dann finde ich das schon gut, weil ich glaube, dann ist schon einmal zumindest etwas getan, dass man sich ein Stück weit vielleicht mit so Dingen wie Demokratie auseinandersetzt. Ich finde nicht, dass jeder sich extrem für Politik interessieren muss. Also ich habe 3 Kloppen zu Hause und davon interessiert sich einer extrem für Politik. Einer, glaube ich, weiß, was für Auswirkungen es auf sein Leben hat, aber die mittlere zum Beispiel ist sicher, also die findet manche Themen wichtig und merkt, die sind in einem, also die haben auch mit Politik zu tun, aber sie würde sich jetzt nicht, also die würde jetzt nicht wissen, wie ein Minister heißt, glaube ich, oder sich dafür interessieren. Das wäre nicht wichtig, das ist auch nicht notwendig. Aber ich glaube, es ist ja schon wichtig, dass sie weiß, dass Demokratie extrem wichtig ist, und was ist mit meiner Meinungsfreiheit und was könnte das Kippen eines politischen Systems auch mit meinem Leben zu tun haben? Also ich glaube schon, dass ihr das bewusst ist. Vielleicht würde sie dann auch sich für Politik interessieren, wenn sie merkt, da ist irgendwas im Tun. Aber sie kann zumindest identifizieren und das finde ich schon wichtig.
Ich habe in dem Teil noch eine Frage. Arbeitstechnisch in der Politik nicht so oft aufeinander getroffen, aber doch öfter hin und wieder. Und was ich an dir so wahnsinnig schätze, ist dieses Telefonieren. Du sagst, 1, 2, 3, so geht das, so machen wir das, so lösen wir das. Und so Fragen, danke, tschüss. Dieses ganz, ganz direkte, also Angaben zu sagen, so kann man das machen und so will ich es vorschlagen. Und das auch sehr konkret, das schätze ich wahnsinnig. Ich mag nicht dieses lange herum und man könnte ja, wenn man wollen würde, vielleicht wäre das doch gut eine Idee. Aber ich glaube, wenn man so tickt, ist österreichische Politik wahnsinnig zart. Geht es dir manchmal zu langsam? Du sagst, wenn wir jetzt einfach alle uns zusammensetzen und das einmal aussprechen, dann geht das schneller?
Nein, weil ich muss jetzt keinen Geschwindigkeitsrekord im Problemlösen aufstellen. Das ist überhaupt nicht meine Ambition. Ich glaube, wenn mein Job jetzt gerade ist, ein Problem zu lösen, weil das jetzt einfach mein Job ist, dann versuche ich schon, und es ist auch ein bisschen zeitkritisch, ja, weil es gibt natürlich einfach Sachen, ich weiß es nicht, also jetzt nicht in so einer Situation jetzt, knapp vor der Wahl mit einer Sondersitzung, aber sonst zum Beispiel nehmen wir eine normale Plenarsitzung und nehmen wir irgendwie eine normale Ausschusswoche und es ist alles ganz normal Frieden, dann brauchst du da jetzt keinen Weltrekord in irgendwas auflösen. Da finde ich das auch gut, dass man genug Raum gibt zu diskutieren und dass also alle sich auch einmal eine Runde überlegen können, was kann man mit dem alles anfangen und hin und her. So wirklich ganz schnell bin ich dann, hoffe ich, nur dann, wenn es wirklich die Situation erfordert. Und dann versuche ich flott zu sein, weil ich mir denke, wenn ich das Problem jetzt, wenn ich jetzt einen schnellen Weg sehe, wie wir es machen können, bleibt für die, die ja dann die Hacken haben, es zu machen, ein Stück weit mehr Zeit, um sie zu tun. Weil das finde ich schon wichtig, wenn man in einer Management-Situation ist und meine Aufgabe ist jetzt etwas zu entscheiden, es so entscheiden, dass ich schaue, dass die quasi vor mir oder hinter mir oder neben mir ja genug Rahmen haben, dass sie es überhaupt bewältigen können. Mhm. Ja? Also ich muss ja jedes Mal, wenn ich etwas entscheide und ich mache es nicht selber, und das ist halt im Management so, dass du was entscheidest und die anderen machen es, irgendwie mitdenken, ist das überhaupt zu bewältigen von den Personen, die es jetzt machen müssen. Und vielleicht bin ich deswegen manchmal recht schnell und flott, weil ich daran denke, dass ja wer anderer das auch noch, der arbeiten muss, sozusagen. Ne?
Was ich meine, sind konkret Sachen, wo man dich anruft und sagt, das ist das Thema, was ist dein Input dazu?
Ach so.
Und man kriegt eine Antwort und man kann damit was anfangen.
Okay, na das freut mich.
Ja, also okay. Habe ich immer kennengelernt.
Okay, passt. Na das freut mich, okay. Aber ich habe jetzt gar nicht so, also diese Geschwindigkeitsambition hätte ich gar nicht so.
Es geht jetzt auch nicht so ums Tempo, sondern es geht eher um man kann ein Problem auch manchmal unkompliziert lösen. Mhm. Das eher das ist eher das.
Ja, wobei, ja, kann man. Ich glaube, wichtig ist, dass man es halt einfach löst. Und dass sich der andere auch ein Stück weit mitgenommen fühlt bei der Lösung. Mhm. Ja? Also ich glaube, null Sinn macht, irgendwas zu lösen und es kann keiner was damit anfangen mit der Lösung. Oder keiner kann das anwenden, was ich da vorschlage. Das fände ich nicht gut.
Ich habe jetzt die nächste Frage für dich.
Bitte?
Und zwar, was sind Menschen und Ereignisse, die dich geprägt haben? Ein paar haben wir schon, glaube ich, abgehakt.
Ja, also Menschen haben sicher, meine Eltern haben mich geprägt. Ich bin sicher jemand, der viele Menschen in seinem Leben gehabt hat, die was mit mir gemacht haben. Die Auseinandersetzung auch mit gewissen Themen waren ja auch prägend. Also allein auch aus Trotz was zu machen und dann irgendwie auszuprobieren, wie fühlt sich das an. Und ich bin die Erstgeborene von drei Mädchen. Meine Eltern waren sehr jung, wie sie mich gekriegt haben, also knapp 20. Das war natürlich schon eine sehr wilde Zeit. Und wenn du so junge Eltern hast, das ist schon noch eine sehr herausfordernde, glaube ich, für beide Seiten Beziehung, die du dann irgendwann einmal halt hast als 18-, 19-Jährige, wenn du halt dann raus willst und auf der anderen Seite sind deine Eltern auch noch nicht so alt, dass sie nicht wissen, wie das so ist, wenn man so alt war, wie halt diejenige, die raus will. Also das ist schon spannend und ich glaube schon, dass auch zum Teil sehr, sehr herausfordernde Auseinandersetzungen mit meinem Vater mich sehr geprägt haben, aber positiv geprägt haben, nämlich wirklich positiv geprägt haben im Sinn von, man kann sich einander zumuten, auch wenn schwierig ist, findet man eine Lösung und so wegducken ist nie ein Weg. Das war sicher eine Sache, die mich sehr geprägt hat. Ich überlege jetzt gerade, ob mich irgendwelche Lehrer geprägt haben. Nein, glaube ich eher nicht. Meine Schulzeit war mittel. Eher, ich meine, okay, aber jetzt nichts, wo ich sage, super. Ja? Mhm. Weder furchtbar noch großartig. Danach habe ich sicher einfach, also ich habe es schon kurz beschrieben, mein Chef, bei dem ich sehr lang war, mein erster, der Wolfgang Alke, 11 Jahre haben wir uns und wir sind jetzt auch noch sehr gut befreundet, der hat mich sicher sehr geprägt, also dieses sicher aus einer ganz anderen Motivation als ich, also das war jemand, der sicher sehr viele Möglichkeiten gehabt hat, sehr viele Ressourcen gehabt hat, extrem gescheit, sehr schnell, also ich glaube, die Schnelligkeit habe ich ein Stück weit von ihm, also dieses Schnelldenken, schnell entscheiden, das wurde mir richtig antrainiert, also das habe ich von ihm wirklich gut gelernt.
Auch Verantwortung dafür übernehmen?
Ja, auch Verantwortung nehmen, da hat er mit mir wirklich, also der hat sich wirklich auch was getraut, mir Dinge zu geben, ja, irgendwie aus so einem Urvertrauen, dass ich das irgendwie hinkriege und ich habe mir da zum Teil recht autodidakt sehr viel beigebracht, aber auf der anderen Seite hat er, glaube ich, schon gewusst, dass er kein Risiko eingeht, indem er mir die Sachen macht, indem er mir diese Sachen übergibt. Der hat mich sicher sehr geprägt. Ja, und dann haben mich einfach Ereignisse geprägt. Und wie ich es auch vielleicht vorher kurz angesprochen habe, es haben mich die Geburt meiner Kinder sicher sehr geprägt. Das war sicher ein Wahnsinn. Also, dass man jetzt auf einmal irgendwie da Kinder hat und da Verantwortung übernehmen muss, eben für sehr hilflose Menschen. Ich bin ja sonst eigentlich immer sehr mit Erwachsenen unterwegs gewesen. Ich war ja nie wirklich mit Kindern viel unterwegs, abgesehen davon, dass ich die einzig Nicht-Lehrerin in 3 Generationen in meiner Familie bin. Also meine Urgroßmutter war Lehrerin, meine Großmutter war Lehrerin, meine Mutter ist Lehrerin, alle meine Schwestern sind Lehrerinnen. Ich bin die einzige Nicht-Lehrerin. Ich habe immer mit Erwachsenen zu tun gehabt, die eigentlich immer gewusst haben, wo vorne und hinten ist. Meine Kinder, das war schon für mich eine echte Challenge, ja? Dass das jetzt so, puh, was machst du jetzt irgendwie mit Kindern? Das hat mich schon sehr geprägt, wie man das dann alles unter einem Hut kriegt. Ne? Mhm. Und dass man halt Perfektionismus ein Stück weit vergessen kann. Und ja. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch ein Vorbild sein sollte ja, für seine Kinder. Geprägt hat mich der plötzliche Kindstod des Sohnes meiner besten Freundin, bei dem ich so am Rande dabei war. Also das war sicher ein echter Change-Moment in meinem Leben, der mir ganz viel gezeigt hat. Und auch mir dann ein Stück weit meinen wissenschaftlichen Weg gezeigt hat. Ich habe dann eine der ersten Arbeiten geschrieben, wo ich Männertrauer beforscht habe, auch im Zusammenhang mit dem postnatalen Kindstod. Und es hat mich die schwere Erkrankung meines Mannes vor 5 Jahren extrem geprägt. Also mein Mann hat vor 5 Jahren eine ziemlich schwierige Krebsdiagnose bekommen, sehr spät erkannt, schon ziemlich weit fortgeschritten. Und das war auch so ein Life-Changer, aus dem ich auch sehr viel mitgenommen habe. Freunde, meine Eltern sind der Meinung, das hat mich sehr verändert. Ich selber spüre das eigentlich gar nicht so. Ja. Also ich glaube schon, dass ich viel daraus gelernt habe und dass es mich ein Stück weit geprägt hat, dass es mich so stark verändert hat, wie mir zum Teil Menschen, die mir sehr nahe sind und die mich sehr, sehr gut kennen, sagen, merke ich noch nicht so, vielleicht merke ich das irgendwann. Aber das ist sicher auch, das war auch so ein Ding. Und an guten Sachen, ja, extrem, ja, meine Arbeit ein Stück weit prägt mich. Ja. Also Menschen, die ich dort kennenlerne, prägen mich. So Ereignisse wie, weiß ich nicht, die Übergabe Matthias an Beate, ja, oder wie ich mit der Beate diesen Club gemacht habe, keine Ahnung gehabt haben von nichts, ja, und wie man instinktiv doch das Richtige gemacht. Also das war schon ein unglaublich prägendes Ding. Ne?
Wie haben sich deine Eltern gefunden, dass du von deiner Mutter, wenn sie katholische Lehrerin ist, also Religionslehrerin ist, wird dir das so gefunden, dass du zu einer liberalen Partei gegangen bist?
Super. Also meine Mutter, nein, überhaupt kein Thema. Nein, meine Eltern sind großartig, was das betrifft. Also open-mindeder geht es gar nicht. Nämlich im Sinn von, jetzt gar nicht so, vielleicht sie selber, aber einfach dieses, also null den Kindern was aufsetzen wollen. Ja? Mhm. Also meine Mutter ist im Herzen sicher eine Grüne und wählt Neos einfach nur wegen mir.
Weil es Mama ist.
Ja, und weil sie einfach alles, was ich mache, immer unterstützen würde. Mhm. Und politisch sind wir jetzt, um Gottes Willen, also ich glaube nicht, dass sie uns wählen würde, wenn wir es gar nicht zusammenbringen würden, weil das Bildungsthema, Gott sei Dank, und jetzt auch mit, wir stellen Bildung über alles, taugt ja sehr. Aber also meine Mutter ist sicher so eine ganz klassische Grüne, Bürgerlich-Grüne, der das ganz wichtig ist, dass ihre Kinder in einer guten Umgebung leben, dass auf Ressourcen geschaut wird, dass die Umwelt einfach gut behandelt wird. Meine Mutter hat einen Garten, also wir haben einen Garten sozusagen dort, wo wir wohnen, wo zwar meine Mutter keine große Gärtnerin vor dem Herrn ist, aber einfach wahnsinnig gern dort ist. Ja? Mhm. Also das ist ja total wichtig. Bäume, ihre Pflanzen und also auch ihre Topfpflanzen da im Wohnzimmer, das ist ja einfach total wichtig. Die ist eine richtige Grüne, aber sie sieht schon auch die Abrisskanten der grünen Politik. Mhm. Also das ist ihr schon bewusst und deswegen wählt sie jetzt NEOS. Ja, das kann ich auch sicher so sagen. Also wissen tue ich es eh nicht, weil ich stehe ja nicht mit ihr. Also ich gehe mal davon aus. Ja, also wenn sie es nicht tut, erfahre ich es auch nicht. Ist auch in Ordnung.
Und angesichts der schweren Erkrankung des Mannes, wird der Politik nicht plötzlich kleiner und unwichtiger?
Ja und nein. Ja, weil sie wird auf der einen Seite, sagen wir so, Politik wird nicht kleinerer, als alle anderen Dinge kleiner werden. Ja? Und das darf man nicht vergessen, dass es ja nicht so ist, dass dann, so, weiß ich nicht, auf einmal das Leben stehen bleibt. Irgendwie, weiß ich nicht, du überhaupt die Chance hast, dir zu überlegen, was ist jetzt groß oder klein. Ja? Also das ist ja gar nicht so, ja? Dass irgendwie diese große Erkenntnis, und man darf ja nicht vergessen, es ist ein Riesenunterschied, ob du selber der betroffene Erkrankte bist oder ob du der Caregiver bist. Ja? Es ist, ich habe oft überlegt, ob ich das in irgendeiner Form niederschreibe, was mir da passiert ist. Und ich habe lustigerweise mir oft überlegt, wie würde das heißen, was ich da schreibe. Und ich habe irgendwie zwei so Fantasietitel mir überlegt. Das eine war irgendwie so, was war das? Lass mich nachdenken. Ich glaube, das eine wäre irgendwie so Kartograf in Albtraumlandia oder so. Weil so habe ich mich irgendwie gefühlt, ja, wie ein Kartograf in einem Albtraum, der das vermisst und halt die nächsten Schritte plant und blablabla. Und das zweite war irgendwie so, zweite Reihe, irgendwas mit der zweiten Reihe. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ist lustig, ich habe es, glaube ich, irgendwo notiert, habe es aber jetzt nicht parat, weil es jetzt wirklich eben schon ein paar Jahre her ist. Das ist eine ganz andere Position. Man darf nicht vergessen, dass, und ich habe das dann oft mit meinem Mann auch besprochen, wenn es dir selber passiert und du bist halt dann in Therapie.
Bist du passiert eigentlich.
Genau, ja, und du bist halt in dem Krankenhaus und dann, weiß ich nicht, hast halt eine Chemo und dann geht es halt schlecht und dann hast du halt eine schlechte Nachricht, dann geht es dann noch schlecht und dann, weiß ich nicht, kriegst du mal eine gute Nachricht und dann geht es aber irrsinnig gut, ja, dann, weiß ich nicht, kommt diese Bestrahlung und die, puh, macht dich wirklich kaputt, dann hast du einen irrsinnigen Weg, auch wieder zurückzufinden in das normale Leben, aber du bist dauernd beschäftigt. Als Angehörige bist du in diesem echten Zuschauerdrama gefangen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, und das ist halt wieder das Problem, wenn du halt doch ein bisschen so aus dem Business bist, ich bin ja an der Physik Pflegewissenschaftlerin von der akademischen Ausbildung her und war ja sehr vernetzt mit Ärzten. Und natürlich bist du dann auch, wenn dir sowas passiert, vollkommen aus dem Nichts, ja, in der Situation, dass du gleichzeitig ein bisschen so diese Disease managed, ja, und das habe ich ja gelernt. Ich habe ja auch vor allen Dingen, mein Spezialgebiet war ja auch ein bisschen so dieses Decision-Making, so kann ich das ja ganz gut, ja, also ich kann ganz gut Entscheidungen treffen. Und das Problem ist, dass du aber dann relativ schnell schlitterst in diese Problematik, dass du mit bist beim Entscheidungen treffen. Und das ist eine, und du es aber selber nicht, also es betrifft dich aber selber nicht. Und das ist eine echte Scheißsituation. Also das war wirklich schwierig.
Und findest du es nicht auch schwierig, in der Rolle zu sein müssen, dem Betroffenen irgendwie auch noch Hoffnung zu geben, obwohl du selber einfach damit ein bisschen...
Das kannst du eh nicht. Also ich glaube, Hoffnung gibt man sich selber. Ja? Also ich glaube, was wichtig ist in einer Rolle der Angehörigen, ist, dass du dich halt einfach, erstens einmal, Gott sei Dank, ich meine, wir waren hier in einer Situation, wo wir das alles gut besprechen konnten. Ja? Also mein Mann und ich, abgesehen davon, dass es irgendwann einen Moment gab, wo er durch die Bestrahlung nicht mehr sprechen konnte, das war aber nicht vorbereitet, das war das war der Nachmittag, wo wir die Räume im Rathausclub sozusagen besprochen haben und ich habe diese Zeichnungen immer noch aufgehoben, wo ich in Leins gesessen bin, in dem Krankenhaus und wie ich die Ebendorfer Straße, das Linoleum, den Plan mit hatte und mit meinem Mann besprochen habe, wer wo sitzen soll. Und wir hatten da ein paar Nüsse zu knacken. Und dann habe ich noch dieses Bekritzelte, wo wir miteinander eben reden konnte er nicht, aber wir haben uns sozusagen ausgetauscht, wie wir die Leute setzen. Ja? Das habe ich noch, dieses Gekritzel. Also wir haben das gut besprochen und wir haben auch festgelegt, wer welche Regeln hat. Und er hat auch klar ausgedrückt, was er von mir erwartet. Und das habe ich dann einfach gemacht, weil das ist das Gescheiterste, ja? Dass du dir jetzt nicht überlegst, was könntest gut machen, sondern dass du ein Stück weit eben die Rolle nimmst, die dir derjenige, der halt da einfach am meisten betroffen ist, gibt. Mhm. Und weil du mich vorher gefragt hast, ob da nicht Politik und alles ganz klein war, nein, weil für mich war es der Anker in eine Normalität. Ich wäre übergeschnappt, hätte ich das nicht gehabt. Also ich habe das auch mit dem Stefan Egger damals ganz offen besprochen und wir haben uns das auch ausgemacht. Also das war ja alles während der Wien-Wahl und wir haben dann, also die Diagnose kam im Mai und der Wahlkampf war ja dann im Sommer und die Wahl war ja dann im Oktober. Wir haben das ganz offen besprochen und wir haben ausgemacht, ich bleibe im Club, er übernimmt ein Stück weit eine Rolle da im Wahlkampf. Ich war damals schon stellvertretende Clubdirektorin. Ja, war ich schon damals, genau, glaube ich. Ja, stimmt, ja, war ich auf jeden Fall. Und wir haben uns das einfach aufgeteilt und ich wäre übergeschnappt, hätte man mir die Arbeit genommen. Ich hätte es gar nicht so gut machen können. Ich habe mir dort die Kraft geholt, die ich dann gebraucht habe am Abend für meinen Mann. Ja, also so pervers das klingt, aber das ist so. Ja. Wenn du der Typ bist. Ja? Ich meine, für andere passt gar nicht. Also du musst halt dann schon so intelligent sein, dass du ein Stück weit weißt, was tut dir gut, was tut dir schlecht und dich dann auch beinhart dran halten. Ja? Weil du hast dann eben keine Chance, das dort irgendwo rauszufinden, das dann wirklich falsch zu machen, weil das hat dann ordentliche Konsequenzen, wenn du das nicht packst, weil du machst dann ein Blödsinn in der Arbeit und aber gleichzeitig auch noch schlimmer ein Blödsinn als in deiner Rolle als Angehörige für jemanden, der wirklich einfach auf dich angewiesen ist. Ne? Und wir haben das gut besprochen, ich glaube, wir haben das gut hingekriegt. Ja? Und also ich weiß noch, dass ich in der Früh, da ging halt kein gemeinsames Frühstück, ja, weil das ging halt aus körperlichen Gründen nicht. Das habe ich dann mit meiner besten Freundin eingenommen. Und ich weiß, ich bin dort gesessen im Café Europe, habe mal eine halbe Stunde nur geweint. Fragt mich nicht, warum. Ja? Wenn der Frühweg funktioniert bei den Kindern, dann bin ich also ins Europe gesessen. Aber also eine halbe Stunde, glaube ich nicht, eine Viertelstunde. Ich zum Teil gar nicht geschminkt, sondern habe gewusst, ich sehe sie, ich fange an, eine Viertelstunde zu weinen. Das war irgendein Druck, der halt irgendwie raus musste. Und dann bin ich runtergegangen im Europe, habe mich geschminkt, Lippenstift, habe meinen Kaffee ausgetrunken und bin ins Büro gegangen. Und war ganz normal. Und habe 12 Stunden gearbeitet, war überhaupt kein Thema. Ne? Und dann am Abend war ich halt bei meinem Mann und in der Nacht habe ich halt, weiß ich nicht, Haushalt gemacht und andere Dinge. Ne? So haben wir das gemacht und dann ist es ja eh in irgendeiner Form, ich meine, irgendwann mal ist halt dann die Therapie vorbei und irgendwann mal war sie dann ja auch zum Teil, so, also war sie zumindest so erfolgreich, dass quasi jetzt wir diesen Status eben haben, wo der Tumor halt eben, also nicht aktiv ist, also es ist nichts nachweisbar in dem Sinn an Aktivitäten, wobei es ja nicht operiert wurde, weil es ging ja nicht, weil das eben so ein Tumor war, den man nicht wegnehmen kann, ja, sondern das war so ein rasenförmiger Karzinom, das sozusagen nur mit Bestrahlung eben bekämpft war, vor allen Dingen war es an einer Stelle, wo du nicht hättest operieren können, es war da so hinten im Nasenrachen, aber es ist alles gut jetzt, ne? Also es ist soweit alles gut. Aber das weißt halt nicht. Ja, weil
ich finde das nicht so bewundernswert, dass du dann auch in dieser schwierigen Situation, wo manche wahrscheinlich einfach sagen, ich lasse das passieren und bin dabei irgendwie, du sagst, wir haben alles offen besprochen, wir haben einen Plan gemacht, ich habe meine Aufgabe gekannt, das erfordert schon Stärke, das muss man schon können.
Ja, aber ich glaube, das ist auch genau das, was ich kann, dafür kann ich andere Dinge gar nicht, ja, also wie gesagt, wenn jemand zu mir sagt, weiß ich nicht, also Spontanität oder so, das ist zum Beispiel ganz schwer für mich.
Echt?
Total.
Echt, überhaupt nicht zugerechnet.
Naja, also so, weiß ich nicht, also so, na, also wenn du mich so, also diese Questions to go zum Beispiel, gutes Beispiel, ja, also so spontan, also ich glaube, Spontanität liegt mir weniger als so einen Plan entwerfen und den dann aber auch wirklich beinhart durchziehen. Also ja, glaube ich schon. Also da tue ich mir schwer bei spontanen Geschichten.
Das verstehe ich.
Ja.
Also geplante Spontanität, gut. So einen Tag vorher, wenn man einen Tag vorher plant, okay, gut. Dann
sie
geht das.
Sie tut immer so. Es geht schon, Spontanität.
Und ich bin nicht kreativ. Ich bin definitiv nicht kreativ. Ich weiß nicht, ist das vielleicht der Tribute, den ich irgendwo zahlen muss, ja? Weil ich da so viel Struktur in mir habe. Also kreativ bin ich nicht. Das überlasse ich anderen.
Aber da passt unsere nächste Frage ganz gut dazu. Und zwar, worauf bist du stolz?
Ja, viel. Also ich bin stolz, dass das so gut gelungen ist, eben durch diese Krisen zu gehen. Ja? Mhm. Dass das mit so wenig Kollateralschäden gegangen ist. Weil da waren schon wirklich viele Risiken drinnen, was hätte noch schief gehen können. Ja? Und ich glaube, ich bin schon stolz, dass wir da durchgegangen sind und glaube ich, wirklich das Optimum rausgeholt haben an was man aus so wirklichen schwierigen Sachen auch mitnehmen kann. Ja? Also das glaube ich, darauf bin ich schon stolz, dass wir da nichts auslassen haben, aber auf der anderen Seite auch nichts liegen lassen haben. Ja? Also das finde ich schon wichtig. Ich bin sehr, sehr stolz auf die Kinder, wie die das hingekriegt haben. Auch, dass sie sich dann zum Teil auch ausdrücken konnten, was ihnen nicht taugt. Und uns da, also dass es mir gelungen ist, offensichtlich doch den Kindern etwas mitzugeben, ein Instrument, wo sie sich dann melden. Ja, also auch wenn es ihnen vielleicht gar nicht bewusst war, durch eine Tat, die sie gemacht haben oder etwas, was sie auch nicht gemacht haben, aber offensichtlich haben sie eine Möglichkeit gefunden, auf sich aufmerksam zu machen in dieser wirklich schwierigen Situation. Also ich glaube, das ist auch super, dass sie das und dass sie es gemacht haben, ja, weil ich glaube, das ist gar nicht so unmutig in so einer Situation. Ich bin unglaublich stolz auf manche Mitarbeiter von mir, ja, also da habe ich also das echte Lotte-Dobisch-Syndrom, ja, so am Opernball, ja, wie ich so irgendwo stehe und sehe, wie toll sie sich entwickeln, ja, wie sie ihre ersten Reden halten zum Teil oder wenn sie, ich weiß nicht, wenn sie irgendwie sich nicht, wenn ich ihnen einfach nur zuschaue, wie sie sich entwickeln, wenn ich sie schon länger kenne, ja, das finde ich ganz großartig. Also da bin ich einfach wirklich, da platze ich vor lauter Stolz. Auch, weiß ich nicht, so dieser erste Moment auch immer der Angelobung, wenn dann alles klappt und wenn dann alle Abgeordneten, die neu sind, zum richtigen Moment aufstehen und hinsetzen. Also erste Landtagssitzung war Wahnsinn. Ja? Also wir haben richtig gewählt oder nicht gewählt, die Stadträte, die man halt damals wählt. Ja? Das war unglaublich toll. Da war ich irrsinnig stolz auf die Abgeordneten, dass das so geklappt hat. Ja, auf solche Sachen halt, ja. Viel bin ich stolz.
Auf was bist du stolz bei dir selber?
Ich glaube, ich bin stolz, dass ich 50 geworden bin und wirklich jeden Tag in der Früh beim Zähneputzen und beim noch restlichen Wimperndusche vom Vortag runternehmen, ja, weil ich mir wieder schlampig abgeschminkt habe, wirklich das Gefühl habe, ich kann mich anschauen und das ist gut. Mhm. Ja, also ich glaube, ich bin wirklich jemand, der es geschafft hat und da waren schon ein paar Versuchungen auch in meinem Leben dabei, eine klare ethische Grundhaltung zu bewahren. Und ja, da gab es Versuchungen. Irgendwie auf die dunkle Seite von was auch immer, also jetzt nicht gleich sozusagen auf den Todesstern, aber jeder hat so in seinem Leben so ein paar Stationen, wo es so Momente gegeben hätte, wo du wirklich auch in der Hand hast zu sagen, nein, ja, vielleicht. Und ich glaube, da habe ich schon auch mich nicht da habe ich mich nicht verführen lassen. Das finde ich schon wichtig. Auf das bin ich schon stolz. Ja.
Ich glaube, was ich weiß von dir, worauf du stolz sein könntest, ist, dass du so eine beständige Kraft innerhalb von Neos bist, auf die man sich immer verlassen kann, die man immer anrufen kann und mit der man auch wahnsinnig gut lachen kann.
Ja, das finde ich wichtig. Ja. Danke, ist ein schönes Kompliment.
Und auch schwere Zeiten irgendwie besser gemacht hat.
Ja, das hoffe ich, dass mir das gelingt. Ja.
Ich habe mir jetzt selbst eine Überleitung gebastelt.
Nein, ich habe es gemerkt. Nein, du hast sie selber gebastelt.
Ich habe sie selber gebastelt. Ja. Ich sollte schon wissen, welche Fragen ich habe. Meine letzte Frage im Teil ist, was bringt dich zum Lachen?
Viel. Unterhaltungen. Irgendwie einfach, weiß ich nicht, wenn was Schönes passiert. Also vielleicht ist das jetzt Lachen oder Lächeln. Also ich kann lachen, weiß ich nicht, weil irgendwie eine Vertrautheit zwischen jemandem ist. Dann lache ich. Ja? Weil, also für mich ist jetzt Lachen eher so ein Ausdruck von Wohlbefinden, geht mir gut. Also das ist etwas, also ich bin jetzt nicht so eine, die sich so abhaut über einen Witz. Ja? Also ich bin zum Beispiel jemand, der ganz schwer sich tut im Kabarett. Also das ist für mich also echt schwierig. Also weil mein Mann, glaube ich, mag das total gerne und der wird viel lieber öfter ins Kabarett gehen und auch mein Vater zum Beispiel nimmt immer wieder auf, also ich schaue ja nicht fern, aber der schaut sehr viel fern und der nimmt dann immer so Segmenzen aus Kabarets auf und wenn ich am Samstag am Vormittag, also so aber durchaus auch politische Kabarets, ja, wenn ich dann am Samstagvormittag bei ihm bin und mich halt mit ihm einen Kaffee trinke, dann tut er mir immer so Strecken vorspielen. Also ich tue mir da echt schwer mit Lachen. Ja, das ist, ich weiß nicht warum, das kann ich total schwer. Also ich lache auch irgendwie schwierig bei Witzen. Das weiß ich nicht, kriege ich auch nicht so hin. Aber wenn es eine schöne Unterhaltung gibt, ja, und es ist gerade ein total schöner Moment, dann lache ich. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine Reaktion von mir. Und da kann ich lache oft, also sicher jeden Tag, hoffentlich. Jetzt gerade wieder. Also, nein, das ist ein Impuls von mir, wenn es mir gut geht. Ne?
Ist auch lustig, wie wir die Fragen vorbereitet haben. Und ich habe es dann irgendwie noch so durchgelesen und mir gedacht, es gibt so Stellen, da weiß ich, dass du die Frage lachen würdest.
Ja.
Das sind so Dinge. Und das ist halt auch schön, dass du auf andere Menschen, obwohl es im politischen Alltag wirklich schwierig ist, glaube ich, andere Menschen an dir teilhaben lässt. An dir als Person.
Ach so, ja.
Weil das ist, glaube ich, da muss man schon auch der Typ sein dafür. Weil ich glaube, mit so vielen Menschen, wie man da zu tun hat, trotzdem jedem Einzelnen das Gefühl zu geben, gebt jetzt ein bisschen was von mir, ist, glaube ich, auch eine große Gabe.
Ja, ist halt einfach. Ich meine, ich glaube, die Voraussetzung ist, dass dich halt selber gern magst. Ne? Also ich glaube, mir fällt das gar nicht so schwer. Ja? Also ich gebe jedem irgendwie das Gleiche. Also für mich kriegt jeder alles. Ja? Mhm. Also ich bin jetzt niemand, der differenziert. Ich gebe dir nichts anderes, als ich dir gebe oder einem Kollegen gebe. Ich meine, ich würde natürlich einer intimen Freundin gebe ich halt vielleicht andere Schichten zu sehen. Ja. Ja? Aber ich würde mich jetzt eigentlich von niemandem, mir fällt mir jetzt echt niemand ein, dem ich nicht einfach was zeigen würde, ja, weil ich mir denke, es ist so, ja, ich nehme mich, ja, ich bin, was anderes gibt es eh nicht, ja, mich gibt es eh nicht anders.
Aber es ist halt, ich glaube schon, also ich kann mir es nur vorstellen, mit wie vielen Menschen du zu tun hast und wie viele Menschen auch ein bisschen an dir zehren, dass das, also da muss man auch der Typ sein dafür.
Dass ja, das auf kann. Jeden Fall, man muss einfach ein offener Typ sein, ja.
Ja.
Ja. Also die große Auster bin ich nicht.
Ich finde, das war ein schöner Abschlusssatz.
Voll.
Das ist selber ein Abschlusssatz gebastelt. Ja,
kann man da noch über Perlen philosophieren?
Nein, jetzt nicht mehr. Vielleicht beim nächsten Mal.
Abschlusssatz habe ich jetzt.
Aber du hast ja noch einen Abschlusssatz, weil wir haben ja noch die Abschlussfragen an dich. Und zwar, ich habe sie schon angekündigt.
Was ich der Welt noch geben
will. Genau, was willst du der Welt noch mitgeben? Eine Auster. Die Perle in der Auster.
Nein, das wäre kein guter, nein, das wäre keine gute Message. Auch jetzt nicht zu sagen, ja, das ist in Wirklichkeit, ich glaube, physiologisch, wenn ich da so irgendwie gut aufgepasst habe, im Bio ist das ja irgendwie so Schmutz oder so, ne?
Ja, also ich glaube, es fängt an mit einem Sandkorn.
Ablagerung, genau, dann geht das, ja, also, das ist eine Aromatikkiste. Nein, ich glaube, über Austern würde ich nicht gerne einen Schluss haben. Nein, was kann ich sagen? Gar nichts. Also ich glaube, Ich wünsche jedem, dass er in irgendeiner Form etwas findet, das ihn einfach jeden Tag so viel Freude macht, wie mein Leben mir Freude macht. Und ich kann nur jeden motivieren, dass man authentisch bleibt, ja, weil ich wirklich glaube, dass das ein guter Weg ist, durch Höhen und Tiefen zu kommen. Ne? Und die gibt's extrem. Und ich glaube, dieses Gewackel hältst einfach ganz gut aus, wenn du selber ein Stück weit mit dir gut bist. Und sich dafür ja, Zeit zu nehmen, Und da zu investieren, sich selber auch gut annehmen zu können, ja, ich glaube, das wäre es, meine Message, ja, an die Leute, die das da hören, dass man wirklich sich Zeit nehmen soll, auch wenn es eben wenig Zeit ist, ja, im Beruf oder auch so im Privatleben, mit sich selber gut zurechtzukommen, weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für alles, was einem dieses Leben so an Hochs und Tiefs und Links und Rechts herumspielt, ne? Das wäre es irgendwie.
Dann danke für das tolle Gespräch. Ich bin total
bin ich jetzt
so inspiriert. Ja, es ist total. Ich glaube, wir haben noch nie so wenig geredet.
Ja, voll.
Weil es so schön ist, dir zuzuhören. Ja. Das ist wirklich spannend. Weil wir auch von dir wieder es ist wie letzte Woche mit Linus.
Ja.
Wir kennen
den habe ich noch nicht gehört. Siehst
du? Ne? Spoiler.
Wir kennen uns zwar, aber wir wissen wenig voneinander. Das ist ja zu schade.
Ja.
Manchmal, dass man nicht so einen Einblick hat. Also, danke fürs Kommen.
Danke euch für die Einladung.
Und ich habe jetzt die allerletzte Frage an dich. Wie trinkst du jetzt deinen Kaffee?
Ja, einen kleinen Braunung.